Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 36. Folge vom Konterfass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Karochwil.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, irgendwie, ich habe das Gefühl, bei dir ist ein bisschen Stress. Also irgendwie haben wir, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, den Aufnahmezeitpunkt dieser Folge 4-mal verschoben. Du bist nicht auf Malle, sondern in Berlin, hältst dein Mikro wieder in den Händen, weil du dein halbes Equipment nicht dabei hast. Also mir geht's eigentlich ganz gut, ich bin recht entspannt. Bei dir scheint das anders zu sein. Was ist da los, Jan?
Bin mal wieder historisch schlecht vorbereitet, aber ich glaube, das sind dann meistens die besten Folgen. Insofern habe ich da totales Vertrauen. Ich habe tatsächlich ein bisschen unglücklich diese Woche geplant. Und zwar habe ich so verschiedene Events und Veranstaltungen, für die man sich sonst wahrscheinlich so eine einzelne Woche freigräbt, habe ich mich überlegt, packe ich einfach 4 davon in eine Woche und dann habe ich es durch. Und das war nicht so eine tolle Idee und jetzt bin ich ein bisschen ausgelaugt. Deshalb ist es ein bisschen anstrengend. Ich hatte aber eine richtig coole Nummer, die war am Mittwoch, war das, habe ich einen Workshop zur Zukunft des Sports beim Landessportbund in Berlin gehalten. War eine ziemlich nette Sache, vor allem weil der ganze Verband da war und die haben sich das wirklich angehört und mit denen konnte man wirklich über alles reden. Also was sind so Trends, die irgendwie den Sport in den nächsten 10, 15 Jahren entwickeln werden, hängt so ein bisschen mit meinem Buch zusammen. Und das war eine Sache, dann fand noch eine Messe statt, die ich organisiert musste. Dann haben wir bei der Firma, bei der ich arbeite, haben wir so ein neues Produkt gelauncht. Das sind so Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffe für ältere Sportler, die dann irgendwie, wenn sie 30, 40, 50 sind und dann irgendwie, ist alles ein bisschen schwieriger, um das irgendwie abzufangen und den Sport im Grunde weiter treiben zu können, dass man dafür irgendwas hat, was Hand und Fuß hat und kein Hokuspokus ist. Das haben wir gelauncht. Und dann durfte ich noch einen Vortrag auf der Live Summit halten. Das ist so eine große Longevity-Messe. Und da ging es um solche ähnlichen Themen. Und dafür habe ich mir einfach gedacht, ach, das schafft man auch in 4, 5 Tagen. Und das war ein kleines bisschen zu viel. Aber hey, ich bin wach und es geht. Jedenfalls sollte euch das ein bisschen mehr interessieren, was dahinter steckt. Und ich glaube, das sind eigentlich ganz interessante Sachen. Haben wir das natürlich auch in unserem anderen Podcast, im Hawkeye-Podcast, erwähnt. Also, wenn ihr unsere Stimmen nicht genug gehört habt in den letzten Wochen und nicht hören werdet in den nächsten Wochen, seid euch gewiss, dort werdet ihr auch gut unterhalten. Ich erinnere nochmal, Hawkeye, also wie ein Adler und sein Auge, hawkeyepod.de oder ihr findet natürlich auch diesen Podcast bei Spotify und allen möglichen Podcatchern eures Vertrauens. Tille.
Ja, man wächst mit seinen Aufgaben, Jan, ne?
So ist es.
Das hast du dann ja in dem Fall letzte Woche getan, hoffentlich.
Ja.
Gut, wir wachsen hoffentlich mit den Aufgaben dieser Folge. Und zwar haben wir für euch im Gepäck ein Recap von der U19-Damen-WM. Die ist mittlerweile schon ein paar Wochen her, Anfang Mai war die, aber sprechen wir natürlich trotzdem drüber. Dann müssen wir noch die erste Bundesliga-Herren fertig aufbereiten. Da sind zum einen die Relegationsspiele noch offen und die Finalspiele, beziehungsweise ich glaube beim letzten Mal waren die Halbfinalspiele auch noch nicht durch, als wir gesprochen haben. Und es gibt, wie so häufig, wenn der Transfersommer anfängt, den einen oder anderen Transfer zu verkünden, das eine oder andere Karriereende, da sind ein paar spannende Geschichten dabei, könnt ihr euch drauf freuen. Viel Spaß mit der Folge und los geht's. Okay, und als erste News für heute müssen wir ein Karriereende noch nachreichen. Wir haben in der letzten Folge ja schon über den ein oder anderen großen Spieler gesprochen, der seine Karriere beendet hat. Und ganz, ganz wichtig, wir haben tatsächlich einfach komplett vercheckt, über Emily Wibron zu sprechen, die auch ihren Schläger und ihre Schuhe an den Nagel gehängt hat. Nach dem letzten Superfinal mit Touren-Gruppen hat tatsächlich auch nochmal sich standesgemäß verabschiedet, kann man glaube ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, Touren-Gruppen hat 4-3 gewonnen, das Spiel gegen Kaimersund. Sie hat davon 3 Tore gemacht. Und das war eigentlich auch eine ganz coole Geschichte, weil sie schon die Saison über so ein bisschen in der Kritik stand. Sie war ja früher absoluter Megastar auch in Schweden. Auch total krasse Geschichte, weil sie ja glaube ich auch 2 Kinder bekommen hat zwischendurch und immer mal wieder ein Jahr Pause gemacht hat und dann zurückgekommen ist und nochmal besser war als vorher jeweils. Das war schon heftig. Und die ganze Saison über hat sie jetzt aber, sie hat immer noch relativ viel gescored. Also ich glaube, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Ich glaube, sie war immer noch irgendwie Top 15 oder sowas in der Scorerliste in Schweden. Aber es war halt lange nicht mehr dieses total Dominante, was sie vorher gespielt hat. Und das war auch immer so ein bisschen die Überlegung, weil Touren-Gruppen ja auch sehr tief besetzt ist, so braucht man sie eigentlich noch unbedingt. Bei denen spielt Kajsa Elm, die halt auch schwedische Nationalspielerin ist, spielt halt einfach dritte Reihe, linker Flügel. So, da war so ein bisschen die Überlegung, wäre es nicht vielleicht ganz gut, wenn Emily so langsam aufhört, dann könnte man Kajsa Elm hochziehen, eine Linie, naja, wie dem auch sei. Und hat im Superfinal dann halt einmal gezeigt, dass sie wahrscheinlich doch noch ganz gut Floorball spielen kann. So. Also fand ich auch ein sehr, sehr würdiges Ende für sie. Ja, und auch, also Emily Wibron, auch World Floorball Player Award gewonnen, hat, ich glaube, 10 schwedische Meistertitel gesammelt. Mhm. Erst mit IXO und dann mit Touren-Gruppen, auch krasse Anzahl. Natürlich auch ein paar Mal jetzt Champions Cup gewonnen. Hat auch einmal, ich glaube, das war tatsächlich nach ihrer ersten Schwangerschaft, bin ja mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, auch eine brutale Rekordsaison gespielt. Also ich glaube, die meisten Punkte aller Zeiten einer SSL-Saison. Hat nicht so super lange gehalten, weil dann Vera Kaupi, glaube ich, 3 Saisons gespielt hat, in denen sie hier den Rekord abgenommen hat. Ja, aber auch sehr, sehr krasse Spielerin, wollten wir an der Stelle nochmal würdigen, dass auch sie aufgehört hat mit Floorball. Gab dazu generell tatsächlich, man kann die IFF ja für vieles kritisieren, aber in letzter Zeit machen die manchmal gar nicht so schlechte Social-Media-Arbeit. Ich bin auf Instagram über so einen Post gestolpert, wo sie einmal so ein bisschen zusammengefasst haben, welche Legenden jetzt alle dieses Jahr den Sport verlassen. Und das sind echt nicht wenig. Also auch mit Galante Karlström, Rasmus Enström, haben wir, glaube ich, letzte Folge, wie gesagt, schon angesprochen. Aber finde ich, war echt ganz, ganz cooler Überblick. Und ist, glaube ich, auch kein normales Jahr. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr sind viele Legenden, die jetzt gerade ihre Karriere beenden.
Wir haben ja schon mal vor kurzem über so diese schwedischen Starspielerinnen gesprochen, wo ich ein total verzerrtes Zeitraum wahrnehmen habe, wo ich dachte, Alter, die spielt doch schon seit ich spiele. Also die muss ja irgendwie in ihren 40ern sein. Und dann guckst du und sie hat jetzt halt mit 34 die Karriere beendet. Das heißt, die war wirklich seit ihren wirklich frühen 20ern halt wirklich absolute Weltklasse und hat da halt eben diese familiären Päuschen gemacht. Also wirklich krass und natürlich, ich meine, wie anders willst du gehen, als einfach mit einem Hattrick im Finale? Also ich glaube, da kann man sich beruhigt zur Ruhe lassen. Wir bleiben im schwedischen Damenfloorball, aber auf eine deutsche Art und Weise. Und zwar Martin Brückner, der Kalmarsson ins Finale geführt hat, wurde nicht nur zum Trainer des Jahres nominiert, das fanden wir ja schon überraschend, sondern er hat das Ding auch gewonnen. Und ich bin so ein bisschen nebenbei drüber gestolpert. Dann habe ich auch gesehen, dass Wide and Deep was dazu geschrieben hat. Ich finde das natürlich super spannend. Und das ist ja also wirklich ein Riesenschritt. Und auch für die Anerkennung des deutschen Floorballs ist es ja massiv. Also da, ich glaube, das Einzige, womit man das ansatzweise vergleichen kann, war vielleicht 2016, 12, der Einzug der deutschen Nationalmannschaft damals ins Halbfinale, weil ich meine, so eine Wertschätzung, okay, ihr gehört jetzt zur Elite, hat es, glaube ich, lange nicht mehr gegeben. Also Hut ab, und ich habe auch dieses Interview von ihm gehört mit in dem Magazinett, und also so wie Martin halt ist, ne? Also es ist jetzt keine Emotionsbombe, und wurde da irgendwie drauf angesprochen, na, wie ist es so jetzt hier, so Trainer, und er sagt, naja, Finale haben wir halt nicht gewonnen, ja, die letzten Jahre haben wir gut gearbeitet, aber ja, müssen wir nächstes Mal besser machen, so, ich sag, gefallen, also er freut sich sehr so nach innen, würde ich das mal zusammenfassen.
Ja, genau. Ach, irgendwo, glaube ich, ist er da schon sehr, sehr stolz drauf. Kann er auch sein. Du sagst es ja gerade, es ist überraschend. Du meintest damit, glaube ich, so ein bisschen die Ausgangslage. Also, dass ein Trainer in Deutschland den Trainer des Jahres Award, ein Trainer aus Deutschland in Schweden den Trainer des Jahres Award gewonnen hat. Weil, dass er den gewonnen hat nach dieser Saison, ist ja total folgerichtig gewesen. Ne? Also, ich habe mir auch angeguckt, wer die 3 Nominierten gewesen sind, und ich war so, ja, okay, also dann hätten sie es Martin auch direkt geben können. So, nicht, dass die beiden anderen nicht keine gute Arbeit geleistet hätten, sowas jetzt nicht. Aber ich hatte schon das Gefühl, von diesen 3, die quasi in der engeren Auswahl waren, war es dann halt so, ja, okay, der eine ist halt ins Finale gekommen und hat einen größeren Schritt gemacht, als vor der Saison alle erwartet hätten. Die anderen haben sicherlich auch einen guten Job gemacht. Aber das war für mich schon so ein bisschen folgerichtig, dass er das gewinnt. Ich hätte noch eine Sache, mit der man es vergleichen kann, weil du gerade gesagt hast, der Halbfinaleinzug. Diese Geschichte, dass Frederik Holz Topscorer in der SSL geworden ist. Das fand ich auch krass damals. Das war ja, glaube ich, auch so 2010, 11, 12 oder sowas. Und da, aber das muss man, glaube ich, auch ein bisschen differenzieren, weil damals hatte ich halt noch das Gefühl, alter Schwede, es ist ein deutscher Spieler in der SSL Topscorer geworden. Das ist ja völlig irre. Aber er ist ja nicht so richtig ein deutscher Spieler, muss man dann sagen. Ne? Also es ist ja was ganz anderes als das, wo Martin jetzt herkommt. Genau. Deshalb, er hatte, ich glaube, deutsche Eltern oder deutsche Großeltern, was auch immer. Und war natürlich für Deutschland spielberechtigt. Und deshalb finde ich, war es schon eine krasse Errungenschaft so, dass halt einer, der für die deutsche Nationalmannschaft spielt, in Schweden Topscorer wird. Also das alleine ist natürlich schon brutal. Aber genau, er ist in Schweden geboren, er ist in Schweden ausgebildet. Das ist jetzt für mich nochmal eine andere Kategorie, wie irgendwie ein Spieler, der mit 15 oder 20 oder so nach Schweden gehen würde und sich da dann durchsetzt, sag ich jetzt mal. Oder jetzt halt auch wie mit Martin, weil der hat das Floorball spielen und das Floorball coachen und so. Klar, der hatte zwischendurch auch ein Auslandsjahr drin, aber der hat das ja auch komplett in Deutschland gelernt. Deshalb schon nochmal eine andere Nummer, finde ich. Ja. Okay, wenn wir schon bei den Meistern und Meisterinnen der letzten Saison sind, ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Folge haben wir so ein Mini-Europa-Fenster gemacht und sind einmal so ein bisschen kurz durchgeritten, wer hat jetzt eigentlich wo welche Titel geholt. Und es gab einen Titel, der noch zu holen war. Und zwar war das der nationale Meistertitel bei den Herren in Finnland. Das war diese komische Konstellation, dass die Damen einfach schon komplett fertig waren mit ihrer Saison. Da stand schon fest, wer Meister ist. Und die Herren hatten ihre Finalserie noch nicht mal begonnen. Und da standen sich im Finale gegenüber Nokian KLP und Classic. Classic, ganz überraschend, sind glaube ich jedes Jahr im Finale, gewinnen aber in letzter Zeit nicht mehr. Sie haben nämlich die letzten beiden Jahre gegen die Esport Oilers verloren und dieses Jahr tatsächlich auch Nokian den Vortritt lassen müssen. Nach der Serie stand es dann 2-4, also war Best of 7, Nokian 4 Spiele gewonnen, Classic 2. Und auch spannende Serie gewesen, aber für mich auch fast schon so ein bisschen so romantische Serie auf eine gewisse Art und Weise, weil Joona Rantala und Lukas Hyvirinen waren die brutalen Stars in der Serie, auf die kann man sich glaube ich auch bei der WM schon freuen. Joona Rantala mittlerweile sowieso eine Maschine, also einer der besten finnischen Floorballer momentan, komme ich gleich auch noch zu. Und Lukas Hyvirinen hatte ich vorher gar nicht so auf der Rechnung. Und der hat, glaube ich, die Spiele, was waren das denn? Ich glaube, 4 und 5 hat er quasi im Alleingang entschieden. Ich glaube, da hat er insgesamt 10 Tore gemacht oder sowas. Und ist auch Rechtsausleger. Also wird sicherlich auch bei der WM jetzt irgendwo auf dem linken Flügel rumturnen. Ist so ein bisschen, also gerade im Vergleich so mit Rantala und Kainulainen, die ja echt richtige Maschinen sind, ne? Und gerade der finnische Floorball ist ja auch immer mehr physisch geworden, habe ich das Gefühl. Der ist so ein bisschen klein und schlaksig, aber brutal guter Spieler. Auf den bin ich gespannt. Ja, und weshalb ich das jetzt gerade so sagte mit romantisch, weil es ist so ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie bei Kainulainen. Also Kainulainen ist ja auch ein krasses Talent gewesen immer und hat dann quasi alle so diese Vorschusslorbeeren bestätigen können und ist halt lange bei seinem Heimatverein geblieben. Also der hätte auch die letzten Jahre schon wechseln können. Bis er es dann halt geschafft hat, mit den Oilers Meister zu werden und dann sogar nochmal Meister zu werden. Also hat quasi auch sein, ich weiß nicht, ob sein Jugendverein war, aber auf jeden Fall der Verein, wo er seine größten Entwicklungsschritte gemacht hat, hat er halt quasi geschafft, zur ersten Meisterschaft zu führen seit was weiß ich wie vielen Jahren. Letztes Jahr konnte er jetzt nicht so ganz so viel mitwirken, weil er schon verletzt war, aber auf jeden Fall trotzdem prägende Figur in dem Run davor. Und auch letzte Saison hat er ja einen großen Anteil, auch wenn er im Finale kaum gespielt hat. Joona Rantala war für mich eben der andere Floorballer aus dieser Riege, sag ich jetzt mal. Also die so die nächste beste Generation von Finnland sind. Da finde ich, waren Rantala und Kainulainen eben immer so die hervorstechendsten Namen. Auch der super früh, super krasses Talent gewesen, aber auch immer den nächsten Schritt gegangen, irgendwann dann bei Nokian Kapitän geworden. Und auch der ist halt nicht gewechselt, bis jetzt, kann man sagen, bis er einmal quasi seinen Herzensverein, wenn man das so nennen will, zur Meisterschaft geführt hat. Und jetzt wechselt er tatsächlich, habe ich gesehen, zu Classic, gemeinsam mit Sami Johansson. Der geht auch von Zug United weg und schließt sich auch wieder seinem Ursprungsverein an. Ja, und jetzt wird's, glaube ich, schwierig für alle anderen Vereine, die nicht Classic heißen, nächste Saison den Titel zu holen. Also ich weiß, dass wieder einige zu den Oilers zurückkehren. Also Astala geht wieder zurück zu den Oilers zum Beispiel. Aber ja, also mit der Verstärkung, und Classic war die letzten 2-3 Jahre sowieso auch schon im Finale, ich würde mich festlegen und sagen, die holen das Ding nächste Saison wieder. Aber schauen wir mal, bleibt spannend.
Ich habe eine Frage, die eine Wissenslücke offenbaren könnte, bei uns beiden tatsächlich. Ist Lukas Hyvirinen der Sohn von Ricky Hyvirinen?
Weiß ich tatsächlich nicht.
Ne? Ich nehme mich auch nicht. Und das ist mir jetzt dazwischen eingefallen, weil, also nur so ein bisschen, um Kontext zu schaffen, Ricky Hyvirinen, ja, man kann fast sagen, eine finnische Floorball-Legende, hat die Vorlage 2008 zu Tero Tiitu gemacht, zum ersten WM-Sieg der Finn, war auch ein überragender Spieler in der schwedischen Liga bei Kaperio Täby viele, viele, viele Jahre lang. Und eigentlich könnte das ja so die nächste, also wenn es so wäre, ne, da müssen wir nicht viel Zeit verbringen, wenn es so nicht ist, dann ist es vergebene Luft, aber es könnte so die nächste Vater-Sohn-Dynastie sein, weil ich meine, die Cornens haben es auch schon vorgemacht. Müssen wir nachrecherchieren, liefern wir nach.
Ich glaube tatsächlich, dass es nicht ist, weil ich glaube, dass Ricky noch in Schweden lebt. Und das wäre dann ein bisschen komisch, dass Lukas quasi in Finnland die ganze Zeit unterwegs ist. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Könnte schon sein, dass die...
Patchwork-Familie oder so.
Ja, das kann auch sein. Gut, Und dann, wie sollte es anders sein? Die Titel sind alle entschieden. Deutschland liefern wir natürlich nachher noch nach in unserer WhatsApp-Bundesliga-Sektion. Aber es geht so nach und nach los mit den Transfers. Und da haben wir jetzt wieder keine Komplettaufstellung gemacht, aber es gibt ja immer ein paar, die höhere Wellen schlagen als andere. Und unsere subjektive Liste von denen, die vielleicht wichtig sind, wollen wir euch einmal nachreichen. Zum einen kleines Anhängsel gerade eben. Wir haben gesagt, Emilie Wiebron beendet ihre Karriere. Wer jetzt sagt, spannend, vielleicht ist Torengruppen ja nächste Saison schlagbarer als vorher, wenn denen jetzt so nach und nach die Leute weggehen, weil Doris Berger auch ihre Karriere beendet hat zum Beispiel, hat letzte Saison auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt in der dritten Reihe. Der wird, glaube ich, schwierig. Torengruppen hat Suvi Hämäläinen von Classic verpflichtet aus Finnland. Die Dame ist in den letzten beiden Jahren Topscorerin geworden in der finnischen Liga. Also ich glaube, ist jetzt nicht der schlechteste Griff, den man auf dem Transfermarkt machen kann. Das ist halt bei Torengruppen immer so krass, weil du weißt schon, selbst wenn da absolute Megastars hinwechseln, die spielen halt trotzdem nur in Reihe 2, weil in Reihe 1 sind halt die Kaupi-Schwestern. Von daher, ja, das wird schon, wird, glaube ich, schwierig, die nächste Saison zu schlagen. Aber ich weiß gar nicht, ob Martin tatsächlich in Kalmarsund bleibt. Aber wenn ja, Martin, wir drücken die Daumen. Aber ich glaube, einfacher wird's nicht. Dann ein Landsmann von dir, Jan. Ondrej Nemeček, ich glaube, du hattest es in der letzten Jahre schon so, in der letzten Folge schon so ein bisschen angekündigt, wechselt tatsächlich von Stavreta zurück zu Tatran. Hat bei Stavreta, glaube ich, alles gewonnen, was es zu gewinnen gab in den letzten Jahren und dann gesagt, gut, jetzt kann er wieder zurück nach Tschechien gehen. Philipp Langer scheint zu bleiben. Zumindest gab es da noch keine Verkündung über einen Abgang. Schauen wir mal. Und auch bei Stavreta scheint so ein Mini-Umbruch anzustehen. Ich glaube, Umbruch ist zu viel gesagt, aber Nemeček war ja schon prägende Figur in den letzten Jahren. Philipp Björk wechselt auch. Der ist, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist sowieso eine lustige Konstellation bei Stavreta, weil ich glaube, die Jungs, die in der zweiten Reihe gespielt haben, so Nemeček, Langer, die sind, glaube ich, tatsächlich teilweise so in Gruppe. Ich glaube, das sind die fünf Namen bekannter als die fünf Namen, die in der ersten Reihe gespielt haben. Weil in der ersten Reihe waren es halt immer nur Kohonen und Ulriksson und dann halt irgendwelche drei Leute dahinter. Ja, die haben so ein bisschen ausgeputzt, ist aber eigentlich egal, wer das war. So glaube ich, war es zumindest in der Wahrnehmung. Und Philipp Björk war halt einer von denen. Also super, super solider Verteidiger bei denen. Meine Hauptaufgabe war dann, glaube ich, den anderen beiden Jungs den Ball zu geben, damit die was kreieren können. Aber ja, wird, glaube ich, auch nochmal spannend zu beobachten sein, wie Stavreta es hinbekommt, dann quasi nächste Saison wieder diese Balance zu finden, die sie in der letzten Saison ausgezeichnet hat. Und dann haben wir noch so zwei, drei Transfers aus der Schweiz beziehungsweise in die Schweiz. Letztes einen hatten wir, glaube ich, auch schon angekündigt. Zug United verliert den einen oder anderen Spieler, also Robin Nils bettelt auf, Sumi Johansson geht zurück nach Finnland, aber Niklas Ramirez wechselt von Växjö zu Zug. Damit haben sie auch wieder eine schwedische Verteidigerlegende hinten drin. Ohne funktioniert es scheinbar nicht. Und wir haben ein paar lettische Transfers, die ich spannend fand, weil jetzt ja wieder WM ansteht in ein paar Monaten. Und bei der letzten Herren-WM haben sich zwei Letten relativ stark auszeichnen können, würde ich behaupten. Das eine ist Gustav Gricicis gewesen. Wer nicht mehr weiß, wie er aussieht, bisschen längere blonde Haare, unfassbare Kante. Also ich glaube, der durchtrainierteste Floorballer, der mir je auf zumindest einigermaßen hohem Niveau untergekommen ist. Wahnsinn. Passt in kein Trikot auf dieser Welt. Bin gespannt, ob der noch massiver geworden ist bis zur nächsten WM. Der wechselt von den Kloten Dietlikon Jets nach Winterthur, also zum aktuellen Schweizer Meister. Und Peteris Trexe, so der andere wirklich Weltklasse-Floorballer von Lettland, geht von Classic, wo er jetzt ganz knapp den Meistertitel nicht geholt hat, zu Vila Ersingen. Ist Rechtsausleger, ist da dann vermutlich auf dem linken Flügel eingeplant und wird so ein bisschen Nachfolger, Ersatz, wie auch immer man es nennen will, von Galante Karlström. Der, wir hatten es angesprochen, ja seinen Stock an den Nagel hängt.
Ich ergänze jetzt noch zwei Sachen. Also erstens zum Kollegen Gricicis. Ich habe so ein bisschen nachgeschaut, wie sie ja diese Transfers angekündigt haben. Und ich glaube, bei ihm sollten sie auch mal die Kelle nachmessen. Da gibt's so ein Bild bei den Jets, wo sie sagen, ja, der verlässt uns jetzt. Und da läuft er mit dieser gebogenen Kelle. Und ich weiß, es ist manchmal etwas, so eine optische Täuschung, wenn diese Biegung im Grunde, das gibt es ja diese Konkavität, wo dann auch nochmal die Spitze dann wieder so ein bisschen sich wegdreht und dadurch ist dann die Biegung vielleicht nicht so groß, aber sie wirkt auf den ersten Blick sehr krass. Aber die Kelle, mein lieber Scholli, also das ist eine ordentliche Banane. Also da für die Gegner in der Zukunft würde ich mal einen Blick drauf werfen. Das nur so nebenbei. Eine Sache ergänze ich. Du hast vorhin darüber gesprochen, dass sich Legenden verabschieden. Und das ist jetzt tatsächlich auch auf der Trainerbank von Stavreta so, weil Mika Kohonen hat gesagt, nach 4 Jahren ist es erstmal gut. Er hatte ja vor vielen Jahren hat er ja gesundheitliche Probleme eher so im mentalen Bereich. Das hat sich jetzt auch so ein bisschen ins Körperliche verlagert, hat so ein bisschen damit gestrauchelt, hat ja auch eine Pause gemacht während der Saison, soweit ich mich jetzt erinnern kann, ganz kurz. Und hat dann am Ende aber tatsächlich dann auch den vierten Titel mit Storetta geholt. Und ich finde, das hat bei Kohonen, das hat so was Zidaniges. Also das hat irgendwie so diese Legende, die Spieler war, die sofort, also wirklich praktisch ohne Umschweife oder halt mit einer Pause, aber jetzt nicht irgendwie so eine Trainerkarriere erstmal sich durchwerkeln irgendwo Division 2, 1 und dann darf ich da Assistenztrainer machen und dann bin ich jetzt auch mal Coach, wie es bei, keine Ahnung, Miro Klose im Fußball war oder sowas. Der ist einfach den Weg gegangen. Er war einfach Star bei Storetta und ich meine, warum sollte er da bitte jetzt auch nicht der Trainer sein? Ist Trainer geworden, sie dann bei Real und holt dann einfach die Titel und sagt dann, okay, jetzt ist aber auch genug. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir den so schnell nicht wieder auf einer Trainerbank sehen.
Ja, genau. Hatte tatsächlich, glaube ich, echt größere körperliche Probleme jetzt in der letzten Saison. Also ich glaube tatsächlich, dass er am Ende auch gar nicht mehr mitgewirkt hat. Ich glaube, es war auch so eine Doppelauszeichnung. Ich glaube, er ist auch Trainer des Jahres geworden in Schweden, aber zusammen mit seinem Co-Trainer, der dann irgendwie ab, ich glaube, Februar oder sowas quasi übernommen hat. Und in den Playoffs und sowas war er wohl auch überhaupt nicht mehr mit an der Bande. Beziehungsweise seit Februar oder sowas. War, glaube ich, auch eine Zeit lang im Krankenhaus. Also an der Stelle natürlich gute Besserung. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da ein Comeback gibt. Ich hoffe auch drauf. Aber ich glaube, wie du schon sagtest, das wird ein bisschen dauern und wird dann wahrscheinlich erst passieren, wenn er wieder so weit fit ist.
Übrigens noch eine Bitte. Wenn jemand ankündigt, dass ein Trainer oder Spieler den Verein verlässt, bitte erspart euch schwarz-weiße Bilder.
Boah, ja.
Ich habe insbesondere dann, wenn es vielleicht noch von jemandem anderen gelesen wird, der die Sprache nicht versteht, als ich diesen Post gesehen habe mit so ein trister Blick von Mika Kohonen, so in düsterem Schwarz-Weiß, Kontrast so richtig hochgesetzt, weißt du, so als würden sie eine ganz andere Nachricht mitteilen, habe ich mir gedacht, Moment, das muss ich jetzt schnell übersetzen, weil die haben auch noch ein bisschen andere Wörter benutzt, als sie sonst tun. Alles in Farbe, solange es geht.
Gut. Und dann schreiben sie im besten Fall auch noch drüber so die Jahreszahl, so wie lange der Verein war. 2018 bis 2026. Wo du nur das ja, bis genau. 26 liest und so denkst, oh Gott, was ist passiert?
Ja. Mach mal nicht.
Guti, dann gehen wir so langsam den Weg Richtung Deutschland und haben einen Transfer aus Deutschland zu verkünden, den ich sehr, sehr spannend habe. Und zwar wechselt Philipp Wilbrandt vom ETV Piranhas Hamburg nach Finnland. So, und das ist eine Story, da hängt ein bisschen was dran, weil es ist mittlerweile nicht mehr so ganz simpel, dass einfach Spieler nach Finnland gehen können, wenn sie möglicherweise mal bei einem dieser Drafts gezogen worden sind. Und Philipp gehört dazu. Philipp ist nämlich 2025 mit dem vierten Pick von Jimi gedraftet worden. Jimi dürfte dem einen oder anderen nicht so ganz unbekannt sein. Die haben irgendwie ganz gute Connections nach Deutschland, beziehungsweise zu Deutschland an vielen Spielern. Die hatten vorher nämlich schon gedraftet Jekabs Kaisch, der mit Weißenfels ja in der letzten Saison den Meistertitel geholt hat. Louis Rüger haben sie gedraftet und Ferdinand Ondruschka. Ferdinand Ondruschka war, glaube ich, der erste Draft, den sie hatten. Und das war auch so eine Geschichte. Ich glaube, Ferdi haben sie tatsächlich erst gedraftet, nachdem sie mit ihm Kontakt hatten und schon so ein bisschen mit ihm geschnackt haben, so von wegen, wie sieht's denn aus? Kannst du dir vorstellen, nach Finnland zu kommen und so? Und Ferdi hat dann scheinbar da, hat ja ein Jahr da gespielt und hat scheinbar so ein bisschen diese deutsche Tradition begründet, dass sie dann immer wieder deutsche Spieler picken. Mit Jimi, ich habe ein bisschen mit Philipp geschrieben darüber, mit Jimi hatte Philipp tatsächlich aber nie Kontakt und wechselt jetzt auch gar nicht nach Jimi, sondern zu Ere Vikingit. Ere Vikingit, auch spannender Verein, kommen wir aber gleich noch zu. Ich habe Philipp gefragt, wie läuft das denn jetzt? Weil die Rechte an dir hat ja quasi ein anderer Verein. Also Jimi hält ja theoretisch die Rechte an Philipp, wenn man so will. Und Philipp hat jetzt gesagt, ne, ich gehe aber woanders hin. Beziehungsweise der andere Verein hat gesagt, wir nehmen dann jetzt irgendwie Philipp. Und Philipp meinte, er ist sich da auch nicht so hundertprozentig sicher, wie das läuft. Er hat aber mit dem Manager oder was es dann auch immer ist, aus Ere Vikingit ein bisschen gesprochen. Und er meinte, ja, eventuell müssen sie eine Ablöse zahlen. Also standen wohl irgendwie 2.000 Euro mal im Raum, was ich für Flowboy schon gar keine so niedrige Summe finde. Und war aber, das war wohl irgendwie alles noch nicht so ganz spruchreif. Also der meinte dann wohl auch so zu Philipp, vielleicht kriegt er die Summe noch irgendwie gedrückt und wenn du hier eine gewisse Zeit lang bist, dann übernimmt die Liga vielleicht auch einen Teil. Und wir wissen das alles selber nicht so hundertprozentig. Also es scheint relativ viel Halbwissen aktuell da zu sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die finnische Liga das so hundertprozentig durchgeplant hat, wie das läuft. Naja, auf jeden Fall spannend, wie dieses Konstrukt dann tatsächlich auch mal zum Tragen kommt, weil vor ein paar Jahren war das ja nur so ein theoretischer Fall, den wir mal besprochen hatten und jetzt ist es eben tatsächlich so. Den Transfer zu Ereviken geht, finde ich so spannend, weil früher war das ja der finnische Verein schlechthin, beziehungsweise es waren zwei finnische Vereine, wenn man so will. Also Ereviken geht, ist eine ganz komische Kreuzung, weil es ganz, ganz lange in Finnland gab, den, ich glaube SSV Helsinki war es einfach, die Titel ohne Ende geholt haben in Finnland. Also wirklich, ich glaube, mittlerweile ist es so ein bisschen Klassik, die halt so der Vorzeigeverein sind, das Bayern München, wenn man so will. Und vorher war es immer SSV Helsinki. Und die hatten eine Zeit lang einen ganz, ganz harten Konkurrenten. Das war Tapanilan Ere. Und die haben sich wirklich mehrere Jahre, ich glaube so 3-4 Jahre in Folge um den Meistertitel gestritten. Sind sich immer im Halbfinale begegnet, im Finale, was auch immer. Am Ende hat dann, ich glaube, häufig Helsinki gewonnen. Kann sein, dass einmal auch Ere gewonnen hat, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und dann haben sie für mich total aus dem Nichts gesagt hat, wir fusionieren jetzt. Das habe ich vorher nichts von mitbekommen. Hat sich wahrscheinlich schon länger angebahnt, aber im finnischen Floorball steckt man ja auch immer nicht so drin. Und dann war es plötzlich so, ja, nee, wir sind jetzt ein Verein. Wir heißen jetzt Tapanilan Ere und wir wollen hier jetzt eine neue Ära begründen und ab jetzt holen wir jeden Titel. Und seitdem haben sie, glaube ich, keinen einzigen Titel mehr geholt. Ja. Also irgendwie, ja. Und also nicht nur keinen Titel geholt, sondern waren teilweise auch echt nicht gut. Also die haben im Prinzip zwei richtig gute Kader zusammengeworfen. Und dann war es, glaube ich, irgendwie Subtraktion durch Addition, wenn man so will. Und am Ende waren sie schwächer als vorher. Und in den letzten Jahren haben sie, glaube ich, wieder so ein bisschen Schritte in die richtige Richtung gemacht. Aber also auf jeden Fall nicht der uninteressanteste Verein, finde ich, zu dem man sich transferieren lassen kann.
Ich glaube, das war auch, also sie haben damals, glaube ich, das Potenzial der Geschichte grenzenlos überschätzt. Es erinnerte mich dann dran, als die F-Liga sich dieses neue Image verpasst hat vor ein paar Jahren, wo sie gesagt haben, wir sind jetzt so die erste internationale Liga und wir bearbeiten jetzt so den asiatischen Markt und alles, was wir machen, machen wir jetzt auf Englisch. Ja, also so dieser Bullshit. Und es ging total in die Hose, weil sie natürlich überhaupt nicht die Ressourcen hatten, ein so komplexes Projekt halt wirklich langfristig zu stemmen. Und ich glaube, ein bisschen ähnlich war das tatsächlich dann auch bei diesem verschmolzenen Verein, weil die hatten relativ schnell, kann ich mich erinnern, auch finanzielle Probleme. Weil ich meine, wenn du so einen Monsterkader zusammenlegst und denkst irgendwie, okay, das wird jetzt so funktionieren, dann hat das natürlich auch einen anderen Anspruch. Und das hat, glaube ich, gar nicht funktioniert. Und ich glaube, binnen 2 bis 3 Jahren haben sie extrem abspecken müssen, sind dadurch dann halt in diesen Dip gefallen und haben sich jetzt wieder hochgekämpft. Also das Projekt, eine Spielgemeinschaft zu bauen aus zwei sehr starken Vereinen, glaube ich, ist viel, viel schwieriger, als zu sagen, okay, ich hole mir jetzt einen schwächeren Verein, der aber zum Beispiel Infrastruktur mitbringt, aber spielerisch hinterherhängt. Dafür habe ich halt gute Spieler, habe es schwer mit der Infrastruktur. Das haben die zum Beispiel die Tschechen gemacht mit Vary und Bohemians, wo man sagen muss, das ist eigentlich totaler Unsinn, weil der eine Verein ist in Prag und der andere Verein ist in Karlovy Vary, also ungefähr so wie ein Verein in Berlin und ein Verein in Leipzig, machen zusammen einen Club. Aber es hat zum Beispiel dieses Jahr eigentlich sehr gut funktioniert. Also der Verein hatte plötzlich deutlich bessere Zuschauerzahlen, hat finanziell gut funktioniert und die Mannschaft war, glaube ich, irgendwie Zweiter, Dritter, sind irgendwie im Halbfinale dann rausgeflogen. Also sportlich haben sie sich im Grunde dort gehalten, wo sie letztes Jahr waren. Also das kann eine gute Idee sein, das kann auch eine sehr, sehr schlechte Idee sein. So, dann füge ich meine Transfers hinzu und zwar Pascal Reichert geht nach St. Gallen in die Schweiz. Das finde ich super spannend, gerade nach dieser enorm starken Saison, die er bei Weißenfels hatte. Und vor allen Dingen, weil es passiert ja nicht so häufig, dass deutsche Torhüter rausgehen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass natürlich jeder Verein meistens immer nur 1-2 Torhüter hat, die potenzielle Kandidaten fürs Ausland sind, während bei den Spielern vielleicht ein bisschen mehr Platz ist. Aber das finde ich super spannend. Und St. Gallen, Die kriegen es richtig ab, würde ich es mal einführen, aus Deutschland. Nicht nur, dass Reichert kommt, sondern, wir können das jetzt ein bisschen ausführen, aber Pasi Rösti, der ehemalige Trainer der Berlin Rockets, mein letzter Trainer in der Bundesliga, hat bei Vasa St. Gallen unterschrieben, was mich überrascht hat, in Klammer. Und Janne Markkonen wechselt von Potsdam nach St. Gallen, hat dann die Assistenztrainerrolle bei den Herren und die Cheftrainerrolle bei den Damen. Und also ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, weil ich mag Janne sehr, ist ein unglaublich netter, feiner Typ. Aber ich glaube, also zu spielerischen oder zu taktischen, teamtaktischen Themen hat er in den 4 Jahren, wo er irgendwie in Deutschland war, oder 3,5 Jahren, glaube ich, so 32 Worte verloren. Ja, also es war ein sehr begrenzter Beitrag. Ich wusste gar nicht, dass er auch als Trainer aktiv sein könnte. Ab und zu war das ja ein Thema. Würdest du denn nicht nächstes Jahr gerne Spielertrainer machen? Und sag, ja, das ist nicht so ganz meins. Okay, gut. Jetzt wechselt er in die Schweiz, um den Job zu machen. Und es ergibt dann ein kleines bisschen Sinn, wenn man mal unter Pasi Rösti gespielt hat. Also ich will jetzt nicht, er ist jetzt nicht in diesem Podcast, deshalb will ich da jetzt im Nachhinein kein Shit-Talking machen. Aber er war ein Trainer, der, ich sag's mal, höflich der Mannschaft sehr viel Freiraum gelassen hat. Also er hat jetzt nicht viel eingewirkt. Und dann kann ich mir denken, dass es ihm vielleicht wichtig ist, sich jemanden wie Janne Makkonen mitzubringen, um zu hoffen, dass es dann noch jemanden gibt, der dann auch noch einen Beitrag leistet. Und insgesamt reicht's vielleicht. Also man hört vielleicht aus dem, was ich erzähle, dass ich mir sehr, sehr schwer tue, was nicht so Feines zu sagen. Es überrascht mich jedenfalls, wer so den Weg in die NLA als Trainer findet.
Ja, vor allem, ich habe Janne nur als Spieler kennengelernt. Und es gibt ja häufig so Legionäre, einige Vereine machen das ja auch ganz bewusst, die binden die dann an als irgendwie noch Co-Trainer woanders im Verein oder irgendwie Trainer von der Jugendmannschaft oder sowas. Hat Janne das gemacht bei euch?
Ich glaube, er hat im Nachwuchsbereich trainiert. Also da hat er gewisse Aufgaben schon übernommen. Also das Jahr, der Sprung aber jetzt natürlich in den Spitzensportbereich, da hätte ich vielleicht noch ein, zwei Treppchen dazwischen gesehen, vor allen Dingen auch, also, wie ich es richtig verstanden, er wird jetzt nicht spielen bei St. Gallen, oder? Irgendwie so als Co-Trainer, Spieler, oder?
Nee, ne? So, zumindest stand da nichts in der Pressemitteilung. Das war nämlich mein erster Gedanke, dass er halt so nach dem Motto, ja, Potsdam ist abgestiegen, zu Berlin zurück, schockt vielleicht noch nicht so, nach Finnland will er auch erstmal noch nicht zurück, dann geht er halt nochmal in die Schweiz, fand ich jetzt, war ein einigermaßen logischer Schritt.
Würde aber nicht gehen.
Ich dachte erst NLB. Und bis ich das gelesen habe, bin ich dann irgendwann drauf gekommen, nee, Moment mal, der macht das hier als Coach. Und also ja, viel spannend, dass ein NLA-Verein quasi jemanden holt, so mehr oder weniger ohne Coaching-Credentials, sag ich jetzt mal. Das kann ja trotzdem super funktionieren, aber es hat mich trotzdem einigermaßen überrascht, sag ich jetzt mal.
Aber ich würde sagen, abgerechnet wird zum Schluss, ne? Also wir haben jetzt einfach nur unsere Überraschung ausgedrückt. Und vielleicht drücken wir unsere Überraschung ein zweites Mal aus, wenn das gut funktioniert hat. Ansonsten bleiben wir einfach am Ball. Wir bleiben noch kurz international. Und zwar bin ich über die News beim Weltverband gestolpert, dass die Führungsriege sich dort etwas neu strukturiert. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen administrativ. Da wird man sagen, ja, okay, gut, das ist jetzt nicht so spannend. Es ist aber insofern ganz interessant, weil es da auch so einen persönlichen Bezug von mir gibt. Und den muss ich mal ganz kurz erzählen, weil den fand ich sehr, sehr herzerwärmend. Und zwar beim Final Four in Zwickau gehe ich in die VIP-Loge, füll mir da gerade mein alkoholfreies Bierchen auf und plötzlich steht am Tisch eine junge Dame, ich sag mal in meinem Alter. Und die Gute heißt Susanna Svobodova und sie war die Person, die vor 28 Jahren am Spielgericht saß, als ich mein allererstes Floorball-Spiel in der Prager Floorball-Liga gemacht habe, damals für das österreichische Gymnasium Prag. Wir haben ein Spiel gemacht und diese Liga wurde damals von Susanna Svobodova organisiert und die war tatsächlich die Einzige, die da immer jedes Mal im Schiedsgericht saß, jeden vierten Freitag fand das irgendwie statt. Da waren wir irgendwie freigestellt, mussten nicht zur Schule, durften Schulliga spielen und da saß sie da und sie hat diese ganze Liga hat sie selbst geschmissen. Und sie war im Grunde immer so eine Bezugsperson. Und wir haben uns nicht so ganz aus den Augen verloren, aber trotzdem so ein bisschen natürlich, weil ich bin dann nach Deutschland gezogen und sie hat dann eine Karriere tatsächlich im tschechischen Floorballverband gemacht, war dann auch zuletzt Direktorin der Frauenweltmeisterschaft, ist dann auch in den Weltverband rübergesiedelt, hat dort dann diese Fit for Future Strategie aufgebaut, damit der Weltverband und die Top-Länder so ein bisschen mehr eben diese Länder dieser zweiten Riege, insbesondere auch Deutschland und Polen, Frankreich und so weiter und so fort, unterstützen können. Das waren so ihre Entwicklungsprojekte, an denen sie beteiligt war. Also so diese Sachen, so die ein bisschen im Schatten stehen, aber extrem wichtig sind. Und jetzt hat die IFF verkündet, und ich hatte ja große Hoffnung, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. John Lillelund, wir haben ab und zu über ihn gesprochen, so ein typischer Sportmachtmensch, der seit gefühlt 84 Jahren General Secretary beim Weltverband ist. Und viele Leute, die ich kenne, wurden regelmäßig von ihm angebrüllt, weil irgendwo ein Sticker schief hing.
Ich gehöre übrigens dazu.
Du, glaube ich, Matthias Liebig, also so Leute, die ich kenne, die hochkompetent sind, wurden von diesem Typen angebrüllt. Ich habe sehr gemischte Gefühle. Ich glaube, er hat zu einer ganz gewissen Zeit extrem viel Arbeit, Herzblut, Druck reingebracht, damit der Weltverband irgendwelche Schritte nach vorne macht. Irgendwann hat er aber seinen Zenit überschritten und irgendwann wäre es wichtig gewesen, dass neue Leute reinkommen mit Impulsen, mit so einem Radar für Trends. Und das hat er eben, also da hat er die Macht nicht abgegeben. Und das, glaube ich, ist im Augenblick ein sehr großes Problem. Ich glaube, das schleppt der Weltverband mit sich gerade mit. Und als ich diese News gehört habe, habe ich mir gedacht, ah, sehr gut, da kommt jetzt junges Blut dazu, Leute, die was ändern wollen. Und ja, ich habe gesehen, es wurde auch verkündet, dass John Lillelund, ich lese es mal offiziell vor, damit ich mich da nicht verhaue, weil das ein bisschen komplex ist, WGA, International World Games Association. Also es sind im Grunde zwei Aufgabenfelder, die relativ aufwendig sind bei zwei internationalen Verbänden, was eigentlich sehr, sehr smart ist. Für Floorball natürlich. Es ist sehr, sehr gut, wenn du deine eigenen Leute bei anderen Verbänden, die für dich nochmal eigentlich über dir stehen und wo du dich gut installieren willst, wenn du da Leute platzierst strategisch. Ne? Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Jetzt hatte ich gehofft, das ist so ein Golden Parachute, den man ihm so gibt. Ne? Also John, reite fort in den Sonnenuntergang und arbeite für diese großen Verbände. Aber nein, er bleibt auch noch General Secretary bei der IFF. darf aber so strategic projects und so weiter und so fort. Ich glaube, es wird so beschrieben, dass er so ein bisschen sein Gesicht wahrt. Ich weiß es nicht, ich will nicht zu sehr interpretieren, weil, jetzt kommen wir wieder zu Susanna Svobodova, auch genannt Juju. Juju, aber ich will sie jetzt nicht mit dem Nickname hier einmal durchziehen. Also es ist auf jeden Fall Susanna. Susanna wird jetzt aber Executive Director. Das ist eine Position, die hat es bis jetzt nicht gegeben. Und ich kann mir denken, dass das im Grunde so eine elegante Übergabe von Aufgaben ist, weil Executive Director ist ja meistens so eine Art Geschäftsführung, die eine Organisation dann hat. Unterscheidet sich rechtlich manchmal noch so von klassischen Geschäftsführer, das ist wahrscheinlich bei Verbänden dann auch nochmal sinnvoll. Und ihre Aufgabe ist im Grunde auch diesen Verband nochmal so ein bisschen umzustellen und dem Ganzen noch neue Impulse zu geben, parallel oder neben Philipp Schumann, der im Grunde Landsmann von Susanna Svobodova, also im Grunde zwei Tschechen, so an der Spitze jetzt dieses internationalen Weltverbandes. Und vielleicht, auch wenn zuletzt da es gewisse Schritte gab, wo ich anderer Meinung war als Philipp Schumann, den ich trotzdem schätze, vielleicht kriegt das Ganze jetzt ein bisschen mehr Auftrieb. Also dieses Hin- und Hergeschachere, um am Ende auch zu einem Setup zu kommen, der dann doch irgendwie sinnvoll ist, fand ich, um bei unserem Lieblingsbegriff zu bleiben, relativ kurzweilig.
Ich finde das immer so stark, wie so in Verbandsstrukturen auf einmal so aus dem Nichts komplett neue Funktionen geschaffen werden. So nach dem Motto, wir haben hier eine Person, wir würden gern, dass die Folgendes macht, wir haben den Job aber nicht, dann schaffen wir den Job. Das ist immer sehr kreativ. Okay, und wir bleiben kurz bei Führungspositionen und wie diese zu besetzen sind. Und zwar haben sich die Verantwortlichen beim FBC München bei uns gemeldet. So nach dem Motto, sowas geht ja ganz gerne mal unter. Und deshalb wurden wir gebeten, das noch einmal so ein bisschen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und zwar hat der FBC München ja letzte Saison relativ erfolgreich mit einem schwedischen Trainer zusammengearbeitet. Also haben ihre Zweitligasaison erfolgreich überbrückt, sind wieder in die erste Liga aufgestiegen, kommen wir nachher nochmal zu. Allerdings ist der Kollege nach Schweden zurückgegangen. Das war wohl ein temporärer Aufenthalt und es war von vornherein mehr oder weniger klar oder relativ wahrscheinlich, dass er nur ein Jahr lang in München sein wird. Und die Münchner und Münchnerinnen sind auf der Suche nach einem neuen Headcoach. Das ist jetzt erstmal nicht so ganz ungewöhnlich. Es gibt ein paar mehr Vereine, die Headcoaches suchen. Aber das ist ja immer so ein Thema, was mir immer relativ doll am Herzen liegt. Die Professionalisierung des Trainerjobs in Deutschland schreitet glücklicherweise so Stück und Stück voran. Und es ist tatsächlich ein Job, der, glaube ich, auf 20 Wochenstunden ausgeschrieben ist. Also tatsächlich eine solide Teilzeitstelle mit vermutlich auch einigermaßen solider Bezahlung dahinter. Von daher, wenn ihr irgendwie in der Region sein solltet oder ähnlich wie Martin Brückner vielleicht irgendwann mal Coach of the Year in der SSL sein wollt und den ersten Schritt dahin machen wollt, dann bietet sich das, glaube ich, an, sich da mal zu melden. Eine Ausschreibung ist bei denen auf der Homepage. Ich finde es immer cool, wenn man als Head Coach irgendwo vernünftig bezahlt wird, weil es immer noch genug Bundesliga-Vereine gibt, wo es so ist, nach dem Motto, ja, wir suchen einen Headcoach und dann kriegst du Übungsleiterpauschale am Ende und dann ist das Thema durch, weil mehr ist einfach finanziell nicht drin. Und die Münchner sind da scheinbar besser aufgestellt, deshalb, ja, falls da irgendwie Interesse bestehen sollte, meldet euch gern. Und, kleiner Ausblick noch, wir gehen jetzt ja so langsam in das Sommerloch rein. Jan und ich haben uns schon überlegt, wir werden das jetzt nicht nutzen, um über alle möglichen anstehenden Events, Trophies, deutsche Meisterschaften, was auch immer zu sprechen, weil es einfach sehr, 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 sehr viel ist. Und wenn man allem gerecht werden will, müsste man über alle relativ lange reden. Deshalb mal gucken, vielleicht gibt es am Ende vom Sommer wieder einmal so eine Nachlese, wer eigentlich wo wie was gewonnen hat. Aber wir werden da nicht allzu detailliert drauf eingehen. Wir wollen euch nur noch mal ans Herz legen. Also jetzt geht quasi diese ganze Sommersaison los, wenn man so will. Wir haben mittlerweile 4 Trophies in Deutschland, also wo man sich einmal angucken kann, wie unser Jugendbereich aufgestellt ist. Es gibt die U15 Trophies der Damen und Herren und die U17 Trophies der Damen und Herren. Und die sind auch einigermaßen verteilt im Land. Deshalb, wenn man sich da irgendwie mal anschauen will, wer ist eigentlich gerade wie drauf und wo steht unsere Jugendarbeit mittlerweile eigentlich, ich glaube, da kann man halbwegs fündig werden. Und ich gehe davon aus, dass auch alles gestreamt werden wird. Und auch die DM-Saison geht so langsam los. Also ich glaube, jetzt gerade sind vor allem noch die Qualifikationsturniere für so Sachen wie die U17-DM und sowas. Aber ich glaube, spätestens, vielleicht sind die ein oder anderen sogar schon gelaufen, aber spätestens ab nächster Saison geht es auf jeden Fall los. Und dann werden die deutschen Meisterschaften im Jugendbereich vergeben. Und auch das haben wir, glaube ich, schon das ein oder andere Mal besprochen. Sind immer super, super coole Veranstaltungen, ist immer sehr, sehr viel Herzblut drin, sind teilweise super, super, super gut organisiert, weil sich dann Vereine gemeinsam mit Eltern und sowas irgendwie ein Jahr lang darauf vorbereiten und das so ein bisschen das Highlight der Saison wird. Teilweise auch Vereine, wo man gar nicht damit rechnet. Deshalb, wenn ihr da irgendwo in der Nähe seid, euer Verein sowas ausrichten sollte, dann kommt da gerne vorbei, unterstützt ein bisschen. Das sind immer coole Sachen. So, und dann haben wir unser erstes großes Thema für heute. Das ist der Recap der U19 Damen-WM. Und wie häufig bei so einer WM-Nachlese, ist jetzt schon ein paar Wochen her, war Anfang Mai, legen wir erstmal los und legen so ein bisschen den Grundstein, indem wir über die Ergebnisse der deutschen Damen sprechen. Die hatten ein aus meiner Sicht relativ überraschendes Ergebnis zum Auftakt und haben 4-4 gegen Japan gespielt in der Gruppenphase, wo ich immer so dachte, gut, die Japanerinnen sind eigentlich Kanonenfutter, ist zu doll ausgedrückt, die sind schon auch auf einem ganz guten Weg. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie tatsächlich konkurrenzfähig sind, waren sie aber in dem Spiel. Zweites Spiel hat Deutschland dann 14-0 gegen Kanada gewonnen, also sehr, sehr deutlich. Und 4-1 gegen überraschend starke Italienerinnen, da kommen wir nachher noch zu. Das hat gereicht für Platz 1 in der Gruppenphase und wie es so kommen musste, war, also das Drehbuch war natürlich vorher schon geschrieben, gab es dann dieses Playoff-Spiel gegen Dänemark. Das ging 3-9 verloren und dann erneut, wie es anders sein sollte, man spielt dann natürlich, wie es immer so ist, um Platz 9 gegen Polen und hat das Spiel 6-0 gewonnen. Jan, hast du das Turnier irgendwie verfolgt oder wie ist es bei dir angekommen?
Ich habe es so ein bisschen nebenbei verfolgen müssen, weil ich da auf Reisen war. Deshalb war es ein bisschen schwierig. Und ich habe immer, wenn ich durch diese Ergebnisse durchgegangen bin und wenn ich dann 2 Spiele hatte, wo ich ein bisschen reinschauen konnte, ich finde es immer so ein bisschen mühselig und unfair, bei diesen Top-Veranstaltungen im Nachwuchs irgendwelche großen Schlüsse zu ziehen. Und ich habe so, meine Erinnerung sagt mir, das haben wir schon letztes Mal gesagt, wir haben es bei den Junioren gesagt, wir haben es bei den Frauen gesagt, als die Ergebnisse nicht so doll waren. Weil es dann immer darum geht, naja, es sind halt Jahrgänge, es hängt sehr viel davon ab, ob dieser Turnus eher so am Anfang steht, weil manchmal hast du ja so diese 2 Jahrgänge, wo du vielleicht eher früher ansetzt, dass du die Spielerin so ein bisschen für 2 Weltmeisterschaften mitnimmst oder ob du eher so ein bisschen am Ende der Zeit bist, dann bist du plötzlich deutlich, deutlich besser als die Konkurrenz und das muss man immer mitbewerten. Und diese Information, in welchem Verhältnis diese Jahrgänge zueinander stehen, die hat mir gefehlt. Zu den Ergebnissen selbst. Also dieses 4-4 gegen Japan ist natürlich auf den ersten Blick erschreckend. Man muss dazu immer sagen, das war das erste Spiel eines Turniers. Da werden die Würfel immer noch mal ein bisschen wilder gewürfelt, als es sonst der Fall ist. Zumal Japan auch mal immer mal gute Generationen hatte, die öfters überrascht haben bei Turnieren. Das ist das eine. Das zweite, ein 3:9 gegen Dänemark, da muss man auch das Spiel sehen. Das war jetzt das war jetzt kein 3:9, ne? Also es war jetzt natürlich deutlich, deutlich enger. Trotzdem, Dänemark ist eine Nation, die hat sich über mehrere Jahre aus dem Nachwuchsspielerinnen Floorball international abgemeldet gehabt. Also die hat es gar nicht gegeben. Die haben gar nicht bei den Weltmeisterschaften teilgenommen. Da hat sich jeder gefragt, warum das denn? Da haben sie gesagt, ja, wir haben so ein bisschen anderes Ausbildungssystem. Die sind dann eher so in diesem U17-Bereich. Wenn wir da schicken, ist eigentlich Kanonenfutter und wir haben nicht so viele, die da. Deshalb machen wir es lieber gar nicht. War ganz seltsam. Waren, glaube ich, 2 oder 3 Weltmeisterschaften, wo sie gar nicht dabei waren. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass in den letzten 4 bis 5 Jahren Dänemark mit irgend so einem neuen Schwung da reingekommen sind. Also die sind besser, als man das vielleicht so bewerten würde. Und ich glaube, das wäre ganz interessant, da mal nachzuhorchen. Was haben sie denn eigentlich in dieser Zeit gemacht, wo sie sich abgemeldet hatten, weil sie jetzt offensichtlich mit sehr, sehr vielen Talenten reinkommen. Und das ist genau das Gegenteil wiederum von Polen. Die Polinnen, wie im U19-Bereich, so bei den Damen, die waren ja im Grunde die fünfte Kraft, die wirklich auf diese Top-4-Nationen gut gedrückt haben. Das waren ja so das, was die Slowakinnen heute sind, waren ja die Polinnen davor. Die haben es auch mal geschafft, einen Unentschieden gegen Tschechien rauszuholen. Und da hat man sich schon gedacht, wow, was machen die denn da? Und die sind in den letzten 2, 3 Jahren, wie bei den Damen, so bei den Juniorinnen, massiv abgesackt. Also ich glaube, da hat man sehr viel wahrscheinlich über eine Zeit lang investiert, hat ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und jetzt ist man da in so einem Dip. Das ist so das Einzige, was man dann so mitnehmen kann und auch was vielleicht auch ein bisschen erklären kann, warum ist die deutsche Mannschaft dann gegen diese direkte Konkurrenz mal ein bisschen leichter und mal ein bisschen schwerer hatte.
Ja, haben wir schon öfters gesprochen. Wie du schon dachtest, es ist immer schwierig, solche Turniere vernünftig einzuordnen, sag ich jetzt mal. Gleichzeitig finde ich, darf dieses eine Playoff-Spiel nicht überbewertet werden. Ist halt immer das eine, an dem viel dranhängt. Ist so ein bisschen Hop oder Flop. Gleichzeitig finde ich, muss man mittlerweile einfach konstatieren, Dänemark hat die bessere Nachwuchsarbeit als wir. Also ich weiß nicht, also wir haben schon mal gegen Dänemark gewonnen bei U19 Weltmeisterschaften, so ist es nicht. Aber es ist wirklich nicht oft passiert. Also gerade in den letzten 10 Jahren oder sowas. Vielleicht so 1, 2 Mal. Was ich immer spannend finde, weil im Erwachsenenbereich sind wir ja absolut konkurrenzfähig. Beziehungsweise da würde ich uns größtenteils sogar als ein bisschen stärker als Dänemark einordnen. Ich glaube, auch da haben wir in letzter Zeit nicht immer gewonnen, aber zumindest einigermaßen häufig. Auf jeden Fall bei den Herren, bei den Damen bin ich mir gar nicht 100% sicher, wie dem auch sei. Also ich würde sagen, im Erwachsenenbereich absolut auf Augenhöhe, vielleicht sogar besser als Dänemark. Im Jugendbereich aber relativ klar darunter. Und das ist irgendwie so eine merkwürdige Schere, weil das eine ist ja eigentlich ein relativ deutlicher Fingerzeig auf das andere. Naja, wie dem auch sei. Dann gab es noch ein paar spannende Entwicklungen im Halbfinale, Finale, also bei den Top-4-Nationen. Und zwar hat im Spiel um Bronze Tschechien gegen die Schweiz gewonnen. Es gab also mal wieder das etwas klassische Bronzespiel, wobei das ja in letzter Zeit nicht mehr so klassisch war, nach Penalty-Schießen. Und auch das Finale war super, super spannend. Und da hat Finnland gewonnen nach Verlängerung gegen Schweden. Lagen ganz, ganz lange hinten, haben irgendwann ausgeglichen und dann hast du richtig gemerkt, wie bei den Schweden die Luft raus war. Also das war, glaube ich, echt ein bisschen eine Frage der Zeit, bis sie das Ding in der Verlängerung holen. Und ja, damit noch so 2, 3 Sachen, was das Turnierfazit angeht. Zum einen habe ich mitbekommen, dass die WM war ja tatsächlich in Italien. War, glaube ich, auch zum ersten Mal seit längerer Zeit, dass wieder ein Turnier außerhalb von den Top-Nationen war. Wobei, nee, das stimmt gar nicht. Die letzte Damen-WM war in Singapur. Naja, egal. Auf jeden Fall, mit Italien habe ich bisher noch keine U19-WM in Verbindung gebracht. So. Und was ich so mitbekommen habe, war, dass die einen relativ guten Job gemacht haben. Also war wohl relativ gut organisiert, auch relativ viele Leute da. Von außen betrachtet war es ein super, super vorhersehbares Turnier. Also jetzt nicht, dass man jedes Ergebnis tatsächlich so vorhersagen konnte, aber zumindest die ganzen Platzierungen und so, finde ich, bis auf so 1, 2 Plätze Abweichung mal. Also klar war irgendwie nicht so ganz vorhersehbar, dass Finnland gegen Schweden gewinnt. Aber dass die beiden im Finale sind, das finde ich war halt schon einigermaßen obvious so. Und so gab es ganz viele Geschichten. Auch diese Konstellation dann mit Deutschland wird gegen Dänemark spielen, Deutschland wird verlieren, dann wird Deutschland gegen Polen spielen, da wird Deutschland klar gewinnen. Das finde ich war jetzt alles so ein bisschen, ja, also wenn ich das Turnier durchtippen müsste, wären alles die Sachen gewesen, auf die ich tatsächlich getippt hätte. Bis auf so Plätze 11 bis 19, also oder sorry, 11 bis 16. Also da wurde es total wild. Wie gesagt, die Italienerinnen waren auch super, super stark, haben viel mehr Spiele geholt, als ich dachte. Ich dachte, die werden einfach quasi von vorne bis hinten so ein bisschen weggeschossen und landen dann irgendwie so Platz 15, 16 oder sowas, sind sie aber nicht. Ja, aber wie gesagt, fand ich irgendwie ziemlich vorhersehbare Geschichte insgesamt. Und was eigentlich international gesehen das größte Fazit aus diesem Turnier ist, ist, dass das schwedische internationale Floorball in einer ziemlichen Krise steckt. Also das haben wir nach der Herren-WM ja schon thematisiert, dass sie nur noch eine einzige WM-Medaille haben, also eine einzige Goldmedaille halten. Das war die U19-Damen-Goldmedaille. Und auch die haben sie jetzt verloren. Und jetzt ist es eben einfach so, dass von den 4 WM-Titeln, die jedes Jahr oder alle 2 Jahre vergeben werden, noch sind wir ja in diesem Turnus, haben 3 die Finninnen, nämlich die beiden U19-Titel und den Herrentitel. Und den Damen-WM-Titel hält aktuell die Schweiz. Und das ist tatsächlich das erste Mal in der Geschichte des Floorballs, seit es überhaupt Weltmeisterschaften gibt, dass die Schweden keine einzige Medaille haben. Und es ist nicht super lange her, da hatten sie alle 4 Medaillen. Ich glaube, das war ziemlich genau nämlich vor 2 Jahren der Fall. Also bis sie dann angefangen haben, zum ersten Mal wieder eine WM abzugeben. Und da wurde gesagt, glorreiches Schweden, wir spielen den besten Floorball aller Zeiten. Wir zeigen der ganzen Welt, in welche Richtung es geht. Und da hat man sich scheinbar sehr, sehr doll darauf ausgeruht. Oder es war eine ziemliche Momentaufnahme, weil wie gesagt, das sind jetzt so ein bisschen unprecedented times, wie man so schön sagt.
Ja, ich finde das super wichtig, dass die das wirklich als Krise verstehen. Und es wäre natürlich gut, wenn sie das nicht nur als sportliche Krise verstehen, sondern auch als strukturelle Krise. Das, glaube ich, tun sie auch. Ich habe das auch in dem LinkedIn-Artikel, ich habe das auch in dem Innebandy-Magazinet-Artikel gelesen, den uns Andreas Kasche auch zugeschickt hatte, wo ein Kolumnist des Magazins das auch nochmal so ein bisschen zerbröselt. Übrigens, sie haben ja nicht mal einen 3-gegen-3 WM-Titel. Also nicht mal die Reste aus der Pfanne haben sie rausgekratzt. Und es hängt ja nicht nur also mit irgendwelchen sportlichen irgendwie, wir haben jetzt die falschen Trainer rausgesucht, ne, oder sowas, sondern es ist einfach tatsächlich massiv strukturell, warum zum Beispiel auch die ganzen Vereine dann eben in diese finanziellen Löcher fallen, ne? Also das ist ja, das hängt ja alles miteinander zusammen und du kriegst schon mit, dass auch immer, wenn du mit Leuten redest, die aus dem schwedischen Floorball kommen, aus dem Verband und so ein bisschen ausgestoßen wurden, sagen, dass es unfassbar schwierig ist, mit dem Verband zu arbeiten, dass die sich wirklich auf diesen Lorbeeren und auf dieser Masse an Aktiven, die sie haben, ewig ausruhen, weil sie sich denken, naja, wir haben einfach 4-mal so viele Aktive, dadurch haben wir auch eine breitere Spitze, dadurch entsteht eine größere Konkurrenz, also haben wir automatisch auch bessere Spieler. Aber das stimmt gar nicht. Also dieser Ausbildungsprozess ab Jugend bis Erwachsenen, und auch die Infrastruktur, die bei den Vereinen ist, die wirkt immer sehr breit und sehr selbstverständlich, aber sie ist halt auch sehr, sehr verjährt und sie ist auch nicht besonders innovativ. Also wenn du wirklich geistreiche Trainer hast, die Sachen ausprobieren und die wirklich versuchen, Mannschaften irgendwie voranzubringen und den Floorball-Sport zu entwickeln, das Floorball einfach neu zu denken und zu spielen, gehst du nicht nach Schweden, sondern du gehst im Zweifel in die Schweiz oder du gehst nach Tschechien oder vielleicht sogar nach Finnland. Tschechien passiert auch sehr, sehr viel gerade, weil es da auch sehr, sehr viele Nerds gibt. Also in Schweden so die Trainer, die sind so ein bisschen bequemer geworden. Ich würde sagen, die sind so ein bisschen in so diese Richtung Handball, Volleyball gefallen, ne? Also so ein bisschen konservativere Einflüsse aufgenommen. Während wenn du zum Beispiel nach Tschechien gehst, sind das so Datenfreaks, die da irgendwie so mit ihren, ich will nicht sagen Laptop-Trainer, deutschen Fußball so verschrien sind. Aber es sind halt Leute, die den Sport versuchen neu zu denken. Und der Sport ist halt jung und er entwickelt sich halt noch viel, viel dramatischer als in der Vergangenheit gemacht hat und als andere Sportarten da heutzutage tun. Also das finde ich ist ein wichtiger Punkt und es wird dem Sport natürlich auch gut tun, wenn die Schweden plötzlich unter Druck sind. Das glaube ich schon. Ich würde übrigens noch eine Sache zu dieser U19 WM ergänzen, die uns auch Florian Büchting geschickt hat. Also so der Geschichtsfotograf unserer Sportart, aber auch weit mehr als das, weil er natürlich die Sportart lange, lange sieht und auch gut einschätzen kann. Und zwar wie wichtig letztendlich auch das Thema Fitness in diesem U19-Bereich, gerade bei diesen Weltmeisterschaften ist, weil die Mädels spielen ja 4-5 Spiele am Stück. Und das ist ja vielleicht, jetzt kann man wahrscheinlich so dieser Hypothese einiges vorwerfen, aber wenn du im Herrensport bist, da hast du meistens noch 1 oder 2 Tage mehr Zeit bei der WM. Ich glaube, die dauert 1 oder 2 Tage länger. Dadurch gibt es da so 2 Brüche im Verlauf. Aber selbst wenn nicht, da ist natürlich der Sport etwas weiter. Das heißt, auch die körperliche Ausbildung ist ein bisschen weiter als gerade im Damen-Nachwuchsbereich. Und wenn du dann zu so einem Turnier kommst, glaube ich, dass du mit einer überragenden Fitness einen viel, viel größeren Unterschied ausmachen kannst, als zum Beispiel mit einer überragenden Technik oder irgendeiner taktischen Ausbildung, die dann irgendwie auf Szenarien irgendwie ausgelegt ist. Sondern es ist viel, viel sinnvoller, du sagst dem Team, spielt ein einfaches, klares System, was ihr gut beherrscht und lasst uns das Tempo hochziehen und im Grunde davon profitieren, dass wir einfach fitter sind als der Gegner über diese Dauer der Woche. Und dann werden wir mehr davon profitieren, als wenn wir eben nicht fit sind. Ich glaube, das spielt eine massive Rolle. Ich kann die deutsche Mannschaft nicht so gut einschätzen. Ich weiß nicht, ob das dann erheblich war. So vom ersten, zweiten Blick, glaube ich, hat es tatsächlich auch eine Rolle gespielt.
Kurzes Wort noch zur 3 gegen 3 WM. Hast du gesehen, wen die Schweden hinschicken in ihren Herrenkader?
Nee.
Das ist schon ein kleines Statement. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt generell mehr Gewicht auf 3 gegen 3 legen wollen.
Sie brauchen einen Titel.
Oder ob sie einfach einen Titel holen wollen. Also es ist nicht die schwedische Nationalmannschaft, aber es ist nicht super weit davon entfernt. Also so Philipp Vrandemark ist dabei, mittlerweile relativ, also regelmäßig im Aufgebot, Center von Pixbo. Hugo Bertilsson ist dabei. Das ist so ein bisschen der spirituelle Nachfolger von Emil Johansson. Also ich glaube, man schickt ja 8+2 hin, also 8 Feldspieler und 2 Torhüter. Und alle sind mindestens im Dunstkreis von der schwedischen Nationalmannschaft. Es ist jetzt noch nicht so, dass sie Kohonen und Ulriksson hinschicken, aber so aus der Riege danach sind die Jungs auf jeden Fall. Bin ich gespannt, ob die auch nochmal jetzt richtig im Sommer trainieren gehen oder was dann passieren wird im Laufe der 3 gegen 3 WM. Und dann letzte Kategorie für heute. Wie könnte es anders sein? Wir müssen noch die Bundesliga-Saison abhaken. Also hier kommt WhatsApp Bundesliga.
Dann legen wir mit der Bundesliga los. Bevor wir so in Ergebnisse und Interpretationen der Schlussphase gehen, noch ein kleiner Nachtrag. Und zwar war Svensson Hoppe, Meistertrainer bei MFBC Leipzig, so freundlich und hat auf unsere letzte Folge reagiert. Und zwar ging es darum, dass wir so ein bisschen bemängelt haben, dass eigentlich ist es schade, dass wir wieder diese Torhüter-Statistiken nicht haben, die eigentlich Standard sein sollte in unserem Sport. Zumindest das System würde es mit Sicherheit hergeben und die eine Person extra am Schiedsgericht wird wahrscheinlich keinen Verein ins Verderben reißen. Uns hat interessiert, was für eine Quote hat eigentlich Justine Werner in ihrer Serie und auch in der Saison, weil die Ergebnisse waren ja wirklich überragend. Und er hat uns zugesandt, dass sie bei 92,3% lag bei den Finalspielen, 100% dann natürlich in dem Shutout-Spiel. Das ist schon überragend und dass sie dann über die Saison hinweg einen Goal Against Average, also durchschnittliche Gegentorquote von 1,57 hatte. Also werfen wir mal so ein bisschen ein paar Zahlen hier so in die Runde. Und das ist natürlich, also im Floorball-Sport sind das Zahlen, die sind absolut wahnsinnig, weil du hast das ja im Eishockey, ist es ja meistens deutlich besser oder deutlich höher die Quote. Floorball kriegen die Torhüter meistens etwas mehr Tore, fangen ein bisschen weniger Bälle, vereinfacht gesagt. Aber diese Statistiken, das wären ja exzellente Statistiken sogar im Eishockey, ne? Also das bestätigt so ein bisschen unser Bauchgefühl aus den Zahlen, die wir gesehen hatten. Und das ist ja schon mal ganz, ganz interessant.
Okay, und dann gehen wir rüber und sprechen noch die letzten Entscheidungen durch, die in der Saison noch fallen mussten oder gefallen sind mittlerweile. Mit den Damen waren wir durch, mit der zweiten Bundesliga waren wir durch, bis auf die Relegation, also die Verzahnung zwischen erster Bundesliga und zweiter Bundesliga. Da standen sich noch gegenüber der FBC München und der SC Potsdam. Das ging für München ziemlich gut los, das Ganze. Spiel 1 hat in Potsdam stattgefunden, hat München gewonnen. Dann dachte man schon so, ja gut, dann werden sie das jetzt wahrscheinlich auch holen. Hatten wir ja auch so ein bisschen predicted, dass das passieren wird. Spiel 2 haben sie dann allerdings verloren, also Potsdam zurückgeschlagen. Und so ist es zum Entscheidungsspiel gekommen in Platz 3. Das war eine relativ klare Geschichte. Ich glaube, am Ende hat München irgendwie 12-3 gewonnen oder sowas. Oder nee, sorry, 12-5, 12-6, ist auch egal. Auf jeden Fall gab es am Ende noch ein paar Empty Netter und ein paar Tore von Potsdam. Aber es stand halt irgendwie 10-3 zwischendurch. Also das war relativ früh klar, in welche Richtung das Ganze hier gehen wird. Und zwei, drei spannende Dinge, die man daraus mitnehmen kann. Zum einen, letzte Saison, ziemlich genau vor einem Jahr, haben wir so ein bisschen den Abgesang des Südens angestimmt. Da sind Kaufering und München abgestiegen. Dann hat sich noch Schriesheim abgemeldet und dann ist auf einmal so der komplette Süden Deutschlands von der Floorball-Landkarte verschwunden in der ersten Liga. Und das hat sich jetzt umgedreht. Also Schriesheim ist noch nicht wieder da, aber Kaufering und München ja direkt den Wiederaufstieg geschafft. Finde ich, ist auch immer eine ganz witzige Dynamik so, wenn beide gleichzeitig in einer Liga sind Weil ich glaube, wenn nur Kaufering aufgestiegen wäre oder nur München, dann würde es vielleicht nochmal einen gewissen Talenttransfer geben. Also ich glaube jetzt nicht, dass der halbe Kader dann von Kaufering nach München gehen würde oder andersrum. Aber so 2, 3, 4 Spieler würden wahrscheinlich auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob sie nicht erste Liga spielen wollen. Und so passiert es eben vermutlich nicht. Ich vermute stark, dass jetzt alle mit ihrem Verein ja den Aufstieg geschafft haben und dann entsprechend auch bei ihrem Verein bleiben werden. Aber ja, finde ich super, dass Bayern wieder dabei ist. Die beiden Vereine machen, glaube ich, auch einen richtig guten Job. Hat man auch in den Zuschauerzahlen gesehen. Gerade in Kaufering ist ja auch immer super, super viel Publikum vor Ort. Also freue mich, dass die wieder mit am Start sind. Ja, und Potsdam, was machen wir daraus, Jan? Ist es jetzt ein gescheitertes Projekt oder was ist es?
Ja, ich finde mir immer schwer zu sagen, dass irgendwas in die Hose gegangen ist, wenn ich weiß, da waren Leute dahinter, die es eigentlich gut gemeint haben. Aber klar, also natürlich ist es gescheitert. Also die sportlichen Leistungen waren, konnte man sich nicht wirklich ansehen. Ich fand das Flowball-Spiel, was sie geboten haben, fand ich weder irgendwie pragmatisch, dass es dann irgendwie zu guten Ergebnissen geführt hat, noch fand ich es irgendwie ansehnlich. Es war super statisch. Auch diese Lücke zwischen den finnischen Top-Spielern und den deutschen Spielern war einfach zu groß. Also es war viel zu einfach, den Gegner zu lesen und dann halt so ein entscheidendes Spiel irgendwie unter Druck zu setzen. Und wenn du so dann irgendwie, ja, ich will nicht sagen sang- und klanglos, ne, aber bist dann halt wirklich abgestiegen. Wir haben vor der Saison noch gesagt, das könnte vielleicht sogar auch irgendwie Playoff irgendwie bessere Plätze bedeuten, wenn du so viele finnische Spieler da reinholst und am Ende ist es halt ein Abstieg. Dann ist es mit Sicherheit ein Problem. Und ich kriege das auch so ein bisschen hinter den Kulissen mit, dass auch so ein paar Spieler gesagt haben, ja, es lief auch nicht so gar nicht so, also im Team hat es sich auch nicht so ganz wohl angefühlt, ich bin jetzt auch raus. Ich weiß, dass auch irgendwie die ganze Trainerstaff wird auch, glaube ich, umgekrempelt. Also ob jetzt dieses Projekt so anspruchsvoll bleibt und es dann heißt, okay, wir nehmen halt einen neuen Anlauf und in der ersten Liga hat es sich wohl angefühlt, da gehören wir hin. Oder ob es dann ist, okay, wir haben es jetzt einmal probiert und wir sehen einfach so dieses Aufpumpen, ich sage in Anführungszeichen künstliches Aufpumpen durch viele Legionäre, solange wir halt nicht eine solide Basis haben. Das funktioniert so nicht. Wir ziehen wieder so ein bisschen, wir nehmen ein bisschen mehr Anlauf und versuchen das erstmal, das Fundament zu stärken mit halt lokalen Spielern. Und das wird jetzt vielleicht noch 3, 4, 5 Jahre dauern. Ich glaube, das ist wahrscheinlicher. Also vom Bauchgefühl her wird jetzt Potsdam nächstes Jahr nicht unbedingt diesen Wiederaufstieg anstreben, zumal, wenn sie noch das Gefühl haben, das wird dann wieder zu so einer Geschichte führen wie dieses Jahr, ne? Wo du siehst, naja, also um die Spitze wirst du sowieso nicht mitspielen. Lokal machst du dich eigentlich auch nur zum Horst, wenn du da noch irgendwelche Spieler auf die falsche Art und Weise ansprichst und rüberholen willst. Also da hat, glaube ich, Potsdam einiges dazugelernt dieses Jahr.
Ja, aber das funktioniert auch nicht mehr, ne? Also dieses Ding von den Rockets Spieler abgreifen, klappt ja nicht, wenn du selber in der zweiten Liga bist und die Rockets in der ersten. Außer die Rockets haben, keine Ahnung, vielleicht haben die nächste Saison einen super stabilen Kader und es gibt halt so Kaderspieler auf den Plätzen 12 bis 18, die unzufrieden sind oder sowas. Bei denen funktioniert es vielleicht. Aber du kannst jetzt ja nicht zu Vincent Jordan gehen und sagen, ihr Bruder, willst du nicht zweite Bundesliga bei uns zocken? Also das funktioniert ja nicht. Ja.
Im Zweifel wird sich vielleicht sogar wird so eine paradoxe Situation entstehen, dass so wie Potsdam eigentlich in so einer besseren Situation war, weil sie so ein bisschen diese neue Mannschaft waren mit Infrastruktur, mit Anspruch, mit neuen Verstärkungsspielern aus Finnland, es war es für sie ja relativ attraktiv, die Spieler von den Rockets anzusprechen und zu sagen, kommt mal rüber. Deshalb waren sie ja wahrscheinlich so selbstbewusst im vergangenen Sommer. Jetzt hat sich ja das Blatt gewendet. Jetzt können ja die Rockets kommen und sagen, guck mal hier, diese Tür ist jetzt mal ein Spalt offen und wer jetzt mal reinspaziert, könnt ihr euch mal vorstellen, da können wir mal reden. So, ne? Weil, ich meine, diejenigen, die das Gefühl haben, eigentlich habe ich einen höheren Anspruch, die werden wahrscheinlich schon sagen, naja, dann was geht denn bei den Rockets ab? Also, ich glaube, jetzt hat sich bestätigt, dass Nachhaltigkeit ein bisschen anders funktioniert, ja.
Ja, also ich finde es auch super, ich finde es spannend zu gucken, was da passieren wird. Ich könnte mir alles vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie einen neuen Anlauf nehmen, irgendwie 2 neue Finnen holen im Sommer und dann sagen, wir steigen jetzt wieder auf und so weiter. Das Problem ist halt, glaube ich, du musst ja theoretisch einen 2-Jahres-Plan haben, ne? Also du brauchst ja sowohl einen Aufstiegskader als auch danach einen Kader, um in der Liga zu bleiben, weil so wie die Saison hat es ja nicht funktioniert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es jetzt versuchen, nachhaltiger zu machen, erstmal über Jugendarbeit und so weiter und so fort, ohne groß Legionäre dazu zu holen. Mal schauen. Auf jeden Fall könnte es tatsächlich sein, aus meiner Sicht, dass wir nächste Saison eine zweite Liga haben, die so schwach ist wie lange nicht mehr. Und zwar hatte ich immer das Gefühl, so in den letzten 5, 6 Jahren, eigentlich seit Corona, dass wir 12 Plätze in der ersten Liga haben. Aber wir haben eigentlich so 15, vielleicht 16 Vereine, die Erstliga-Vereine sind oder zumindest Erstliga-Vereine sein könnten. Und das ist in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden. Also Bei Potsdam bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher, wie die sich neu aufstellen, ob man die noch in diese Riege zählt jetzt nächste Saison oder nicht. Das wird so ein bisschen, muss man ein bisschen gucken. Aber zum Beispiel hat sich ja Wernigerode abgemeldet von der Liga. Die sind, glaube ich, mittelfristig wollen die definitiv wieder in die erste Liga, aber sie versuchen es ja, glaube ich, relativ nachhaltig zu machen, machen das ganz, ganz viel mit Jugendspielern, die, glaube ich, auch schon echt auf einem guten Niveau sind, aber ich sehe sie noch nicht so weit, wenn sie jetzt nicht im Sommer sagen, so, wir holen drei Finnen, dass sie wieder zu dieser Riege Titelanwärter, Aufstiegsaspiranten schlechthin gehören. Dann Kaufering und München sind ja gerade erst wieder aufgestiegen. DHFK Leipzig ist letztes Jahr wieder aufgestiegen. So Schenefeld Dresden haben sich etabliert in der ersten Liga. Das waren auch so zwei Vereine, die konnte man lange dazu zählen. Dann Schriesheim gibt's ja einfach nicht mehr zum Beispiel. Also da hast du dann quasi wieder einen langjährigen Erstligaverein, der aus diesem Muster rausfällt. Also wenn ich mir jetzt die zweite Liga angucke, dann habe ich tatsächlich nicht so das Gefühl, dass da Vereine dabei sind, wo ich sage, die müssten mehr oder weniger mit ihrem Kader mal in die erste Liga kommen. Also Halle hat in den letzten Jahren, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht, haben aber auch immer wieder so ein bisschen Personalverluste. Bei Dessau ist es das Gleiche, da warten wir irgendwie seit Jahren drauf, dass da der nächste Schritt kommt, aber die sind immer so Top 2, Top 3, aber nicht wirklich Aufstiegsfavorit. Der Einzige, der irgendwie übrig ist, man muss gucken, was die Storms machen. Die haben diese Saison eine super, super starke Saison gespielt, aber ist die Frage, können sie das bestätigen, halten die ihre jungen Talente oder gehen die irgendwo woanders hin? Und spannend sein wird natürlich, was Lilienthal macht. Die waren ja so in den letzten Jahren auch immer schon einer der Vereine, die unbedingt hoch wollten, haben es dann aber nie hinbekommen. Und da kann es, glaube ich, auch in jede Richtung gehen. Also, dass sie sagen, so, wir sind jetzt der Titelfavorit in der zweiten Liga, wenn nicht jetzt, wann dann? Und es könnte auch andersrum sein, dass sie sagen, ey, wir haben es jetzt so oft versucht, fuck it, wir haben keine Lust mehr. Ich weiß es nicht. Also mal schauen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, es gibt so mittlerweile so etablierte Zweitligisten. Das kennt man meistens aus so anderen Sportarten. Weißt du, so Vereine, die du dir im Grunde nur in der zweiten Liga vorstellen kannst, wie zum Beispiel Halle oder wie Dessau. Also die hatten immer so diesen Anspruch, den Mannschaften oben das Leben wirklich schwer zu machen. Die haben auch mal so Punkte abgenommen von irgendwie so den Aufsteigern dann später. Waren dann auch immer mit dabei erstmal um diese Top-Position. Und dann irgendwann im Laufe der Saison haben sie so ein bisschen, tropften sie so weg und dann sind sie, und das passiert einfach jahrelang, jedes Jahr verlässlich, immer und immer wieder. Und das, glaube ich, hat sich dann so ein bisschen eingespielt und dann ist es genauso, wie du sagst. Es gibt einfach nicht so diesen Verein, den du jetzt in der zweiten Liga siehst, wo du sagst, naja, was machen die denn hier? Das ist doch eigentlich ein Erstligist, der jetzt halt sich hochkämpfen muss. Den gibt's halt nicht mehr. Mhm.
Dümpner Füchse sind auch für mich so ein Kandidat, so einfach ewiger Zweitligist. Ja. Ich glaube, die sind seit Anfang an in der zweiten Liga dabei, so mehr oder weniger, seit es eine zweite Bundesliga Nordwest gibt. Die sind nie abstiegsgefährdet. Sie haben ein-, zweimal Playoffs gespielt, aber dann auch nicht so, dass sie wirklich eine Chance hatten gegen die absoluten Aufstiegskandidaten. Und ja, die machen halt in der zweiten Liga ihr Ding. Ja, ist ganz witzig. Okay, Relegation haben wir. Dann müssen wir noch sprechen über die Titelspiele in der ersten Bundesliga Herren. Und zwar, als wir die letzte Folge aufgenommen hatten, hatten wir die Hoffnung, dass die Halbfinals schon durch sind und wir mit euch drüber sprechen können, konnten wir aber nicht, weil es in beiden Serien 2-2 stand. Sowohl bei Weißenfels gegen Hamburg als auch bei Leipzig gegen Leipzig. Spiel 5 zwischen Weißenfels und Hamburg hat in Weißenfels stattgefunden, ist wieder ins Penalty-Schießen gegangen und wieder hat Weißenfels gewonnen. Also ich glaube, die drei Spiele, die Weißenfels gewonnen hat, zwei waren nach dem Penalty-Schießen. Eins war bei, ich glaube, da haben sie eine Sekunde vor Schluss das 2-1 geschossen. Alle drei Spiele waren zu Hause. Und die zwei Spiele in Hamburg sind doch nicht deutlich, aber deutlich her verloren gegangen. Ich glaube, dass Weißenfels tatsächlich mit einer relativ deutlich negativen Tordifferenz aus der Serie rausgeht. Ich glaube, die müsste so bei -3, -4, -5 stehen oder sowas. Aber sie haben es halt geschafft ins Finale. Ja, und Hamburg damit nicht. Die Serie war aus meiner Sicht absolut finalwürdig. Also hatten wir ja, glaube ich, schon mal die Konstellation vor 2 oder 3 Jahren oder sowas, als Hamburg Vizemeister geworden ist. Ist ähnlich eng geworden wie damals. Wäre auch würdige Finalserie gewesen, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Jan, was machen wir draus? Was machen wir mit den Hamburgern, die es im Halbfinale nicht geschafft haben?
Ja, ich finde, sie haben sich irgendwie so sportlich rehabilitiert, würde ich sagen, oder? Also zumindest, manchmal hast du halt Pech, wenn du halt so drei starke Mannschaften hast, dann ist halt klar, es ist sehr gut möglich, dass du halt ein vorgezogenes Finale hast und dann kann auch mal die Saison auf diese Art und Weise enden und dann ist es so. Und dann kannst du jetzt auch nicht sagen, war alles doof. Aber sie müssen sich schon überlegen, wie sie im Laufe der Ligaphase halt diese Qualität so aufbauen, dass sie dann im Zweifel dann doch noch einen Schritt zulegen können, um dann halt so eine Serie zu drehen. Sie schaffen es halt nie, die Serie zu reißen, ne?
Genau. Ja, du sagtest es schon, es war jetzt das zweite Jahr in Folge, wo sie keinen wirklich dollen Platz in der regulären Saison geholt hatten. Ich glaube einmal Vierter, einmal Fünfter. Vielleicht sogar zweimal Fünfter. Ich glaube, beide Male Fünfter geworden. Und dann letztes Jahr mussten sie ja direkt in der ersten Serie gegen Weißenfels ran und sind dann rausgeflogen. Und dieses Jahr mussten sie erst gegen Chemnitz ran, haben das knapp geschafft, sind dann gegen Weißenfels rausgeflogen. Also so ein bisschen bessere Platzierung in der regulären Saison macht dann schon was aus. Und ich habe das Gefühl, im amerikanischen Sportarten spricht man ja immer so ein bisschen von Titelfenstern. Ne? Weil du hast ja diese Salary Cap Geschichte und dann haben wir bei Hawker ja oft genug drüber gesprochen. Hast du diese Salary Cap Geschichte und dann hast du irgendwie alle deine Starspieler mit dicken Verträgen in ihrer Prime und dann musst du aber so das Titelfenster, was du 2, 3, 4 Jahre hast, auch nutzen, weil irgendwann sind die so ein bisschen außerhalb von ihrem absoluten Leistungshöhepunkt, verdienen aber immer noch Kohle ohne Ende. Du hast keine Möglichkeit, an neue gute Spieler zu kommen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, so ist es teilweise auch ein bisschen im Floorball. Jetzt natürlich nicht, weil die Hamburger Jungs alle dicke Verträge haben, auch wenn ich es ihnen gönnen würde, sondern weil das ja einfach so eine Generation ist und die so nach und nach und nach ein bisschen älter werden. Und wir haben ja auch schon häufig besprochen, dass die typische Halbwertszeit von einem deutschen Floorballer nicht allzu hoch ist. Also das ist ja normalerweise mit 27 oder sowas ist da, glaube ich, im Schnitt die Karriere beendet, vielleicht auch mit 28. Und ich glaube, Hamburg ist an einem Punkt, wo es langsam echt schwierig wird. Also ich sage nicht, dass sie in den nächsten Jahren keinen Titel mehr holen können, aber es wird definitiv nicht einfacher. Also die sind jetzt alle wieder ein Jahr älter. Der ein oder andere Kandidat von denen hört jetzt schon definitiv auf. Pascal Kern wird aller Voraussicht nach auch zurückgehen in die Schweiz. Also wenn nicht im Sommer noch sonst was passiert. Philipp Wilbrand geht nach Finnland, hätte ich jetzt fast vergessen. Also wenn es gut läuft, fehlen denen einfach 3 Center nächste Saison. Also gut läuft, ironisch gemeint natürlich. Ja, ich glaube, es wird nicht einfacher. Und es könnte natürlich sein, dass auf dem Transfermarkt noch was passiert, weiß man alles nicht. Aber ich glaube, die Hamburger müssen sich so ein bisschen ranhalten. Also ich glaube, das wird jetzt jedes Jahr so sein, wenn sie jetzt noch eine Saison nicht den Titel holen, die Jungs sich quasi bereit erklären, wir leisten nochmal so viel dieses Jahr über, wir versuchen nochmal alles ranzusetzen, um Titel zu holen. Die kommen ja auch immer über eine brutale Physis, das ergibt sich ja auch nicht automatisch, also da musst du schon noch ein bisschen was für tun. Und wenn dann wieder nach der Saison 1, 2 Jungs aufhören, also ich glaube, es wird schwierig die nächsten Jahre. Gut. Und dann haben wir noch die Serie zwischen den beiden Leipziger Vereinen. Da hat der SC der HFK im Spiel 5 nach 30 Minuten 5-0 geführt und man dachte sich schon, alter Schwede, die schaffen es wirklich als Aufsteiger ins Finale zu kommen. Wo soll das noch alles hinführen? Und dann hat der MFBC das Spiel gedreht. Ziemlich bitter, am Ende 7-6 gewonnen. Also man könnte sagen, die erste Hälfte vom Spiel ist 5-0 ausgegangen und die zweite Hälfte vom Spiel ist 7-1 ausgegangen. Und dann gewinnt natürlich das Team, das 7-1 gespielt hat. Ja, und das ist jetzt, finde ich, so eine abstruse Situation, die hinterlässt einen mit so ganz, ganz komischen Gefühlen, weil man auf der einen Seite denkt, die haben so eine krasse Saison gespielt. Also die waren halt irgendwie Sekunden, vielleicht Minuten, aber länger war es wirklich nicht davon entfernt, als Aufsteiger ins Finale zu holen. Und zumindest eine Medaille mitzunehmen und einen Vizemeistertitel. Das ist natürlich eine krasse Leistung. Gleichzeitig kann man sagen, Alter, wenn wir uns nochmal irgendwie die letzten 5 Minuten in diesem Spiel zusammengerissen hätten und eine dumme Entscheidung weniger getroffen hätten, dann hätte es geklappt. Und ja, also weiß ich nicht. Ich gönne ihnen extrem, dass sie so stark waren. Gleichzeitig hätte ich ihnen auch gegönnt, wenn sie noch ein bisschen weiterkommen. Also ich weiß auch nicht so ganz, wie ich das jetzt irgendwie einordnen soll.
Es ist dann dieses Spiel, ich hatte da leider im Leben auch ein paar, wo du halt wirklich so eine Führung hast, wo du denkst, das kann ja nicht mehr schief gehen. Aber das Spiel ist so wichtig, dass es so eine ganz neue Dynamik schafft, dass es dir einfach wirklich die Hände bindet. Also mir ist es wahrscheinlich nicht, ne? Aber allen anderen. Und die Knie fangen an zu wackeln und du fängst an, ein anderes Spiel zu spielen. Also es ist einfach ein ganz neues Spiel. Du kassierst ein Gegentor und entscheidest dich, okay, jetzt spiele ich einfach die Bälle nicht mehr nach Annahme irgendwie über rechte Flanke vor, sondern jetzt halten wir ihn mal ein bisschen länger hinten, ziehen das Tempo runter und lassen den Gegner bis sich kommen. Also du machst es nicht mehr bewusst, sondern du willst eigentlich immer noch das davor machen, machst es aber nicht mehr. Und es entsteht so ein Strudel, aus dem du nicht mehr rauskommst. Und ich glaube, gerade wenn du ein Aufsteiger bist, der in so einer Underdog-Rolle diese Position, ich glaube, dann beschleunigt das noch mehr. Und wenn du auch noch mal gegen eine Mannschaft spielst, die relativ physisch ist, und das ist halt Leipzig immer gewesen, das ist auch in diesen Playoffs gewesen, dann passiert sowas halt noch mal etwas schneller. Insofern, es ist natürlich unglücklich, es passiert nicht so oft, aber es war halt so diese leider sich ab und zu mal wiederholende Geschichte dieses Total Meltdowns im Moment, wo du dann auf dem falschen Fuß zweimal erwischt wirst und du dann halt die Kontrolle verlierst.
Gut, und damit war das Finale angerichtet und es war mal wieder ein merkwürdiger Weg dahin, aber es war, wie so häufig, war es dann Weißenfels gegen den MFPC Leipzig. Und da hat Weißenfels sowohl Spiel 1 als auch Spiel 2 Spiel 1 relativ knapp gewonnen, 7-5, Spiel 2 relativ deutlich mit 6-2, beide Spiele in Leipzig geholt. Also Leipzig hat tatsächlich die reguläre Saison gewonnen. Spiel 3 war dann quasi schon ein Matchball Weißenfels in Weißenfels. Also da hatten die Leipziger eine ziemlich schwierige Aufgabe vor der Brust. Vor 850 Zuschauern. Das finde ich brutale Zahl. Richtig, richtig cool, dass wir das hinbekommen haben. Auch finde ich mit der Stadthalle in Weißenfels. Super, super würdige Kulisse. Also irgendwann letztens war es ja mal so, vor 2 Jahren oder sowas, glaube ich, dass die Finalspiele in der Westhalle in Weißenfels gespielt werden mussten, weil die Stadthalle belegt war. Das fand ich einigermaßen bitter. Können die Weißenfelser natürlich nichts für, aber trotzdem finde ich es natürlich umso cooler, wenn wir schon so eine coole Halle in der Liga haben wie die Stadthalle, dass da dann auch die Finalspiele gespielt werden können. Wie gesagt, die Leipziger haben es gewonnen. Super knappes Ding, 5-4. Spiel 4, einen Tag danach, wieder in Weißenfels vor diesmal nur, in Anführungszeichen, 650 Zuschauer. Natürlich immer noch eine super Kulisse. Dürfte immer noch irgendwie die zweithöchste oder dritthöchste Zuschauerzahl in der ganzen Saison gewesen sein. Und das war eine ziemlich klare Geschichte. Also Weißenfels 7-3 gewonnen. Und damit wieder mal deutscher Meister. Sie haben es bei Instagram in ihr Profil geschrieben. Ich glaube, es ist der 18., 16., 14. Ich weiß nicht, also, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie viele Meistertitel die haben. Guckt auf die Instagram-Seite von Weißenfels, da steht es oben drin. Ich würde gerne zuerst über Leipzig sprechen, bevor wir dann nochmal Weißenfels ein bisschen würdigen. Leipzig war schon ziemlich unterlegen in der Serie, muss man sagen. Also ohne Powerplay, wenn man die ganzen Powerplay-Tore rausrechnet, gab es relativ viele. Also man kann es so und so auffassen. Sie hatten ein sehr effizientes Powerplay. Ich glaube, wenn sie ein Powerplay hatten, haben sie immer ein Tor geschossen, bis auf irgendwie einmal oder so. Aber wenn man die ganzen Powerplay-Tore rausrechnet, dann haben sie tatsächlich nur 8 Tore gemacht in 4 Spielen. Also 2 pro Spiel. Das ist halt einfach super, super wenig. Also das ist irgendwie auch klar, wenn nicht ganz, ganz komische Sachen passieren, dass du dann irgendwie eine Serie nicht gewinnst. Und insgesamt, finde ich, hat Leipzig einfach eine super merkwürdige Saison gespielt. Also ich finde, man kann sich jetzt hinstellen und sagen, reguläre Saison, Erster geworden, Vizemeistertitel geholt, leider nicht ganz gereicht, aber was soll man machen? Eine starke Saison, Glückwunsch dazu, klar, kann man so machen. Auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, der Platz 1 in der regulären Saison, der war so ein bisschen merkwürdig schon. Also sie hatten ja mit die schwächste Tordifferenz aus den ganzen Top-Teams und vor allem, ich glaube, mit Abstand die wenigsten geschossenen Tore von den ganzen Titelanwärtern. Und dann kann man jetzt auch sagen, im Achtelfinale haben sie halt Dresden in 2 Spielen geschlagen, klar. Aber Dresden war halt deutlich die schlechteste Playoff-Mannschaft. Und dann haben sie halt mit dem 6. Platzierten, also mit DHFK Leipzig, unfassbar große Mühe gehabt. Mussten da über 5 Spiele gehen, um die Serie mit Ach und Krach für sich entscheiden zu können. Und haben dann im Finale relativ klar gegen Weißenfels verloren. Das heißt, irgendwie so, weiß ich nicht. Also ich tue mich auch nach der kompletten Saison von Leipzig schwer, die Saison irgendwie einzuordnen. Also klar war das keine schlechte Saison. Gleichzeitig tue ich mich auch schwer damit zu sagen, das war die Saison auf jeden Fall die beste oder zweitbeste Mannschaft oder sowas. Also weiß ich nicht, irgendwie komisch. Weder Fisch noch Fleisch irgendwie für mich, was die Einordnung angeht.
Ja, mich hat das Finale emotional nicht so ganz erreicht. Ich weiß nicht, also ich würde das jetzt gar nicht so den Verein zuschreiben, sondern vielleicht eher mir, dass ich vielleicht was anderes auf der Platte hatte. Bei den Zuschauerzahlen übrigens, ich bin da sehr vorsichtig. Bei mir hat Weißenfels so ein bisschen seine Reputation verspielt. Immer wenn ich da hohe Zahlen gesehen habe und ich mal so ein bisschen nachgezählt habe, war es ein bisschen verdächtig. Ich hoffe, sie sind korrekt. Ich würde es ihnen wünschen und für die Liga und auch für die Auslastung der Stadthalle ist es auch sicher gut, weil wir brauchen diese Kulisse. Zum Spielerischen, ich finde, und wir haben diese erste Sache haben wir schon angesprochen, glaube ich, wenn es ums Final Four ging. Weißenfels hat 2 Sachen, offensive Kompetenzen, die einfach 2 Klassen besser sind als die Konkurrenz. Und die ergänzen sich einfach enorm gut. Und das eine ist das Thema Konter. Du bist eigentlich die dominante Mannschaft und bist trotzdem aber gleichzeitig die beste Kontermannschaft der Liga. Und das macht es für den Gegner unfassbar schwer zu sagen, ich versuche mich jetzt mal in Weißenfels reinzulegen und da mal Druck zu machen, weil du weißt, wenn du nach vorne kippst, wenn du diese Balance verlierst, dann kassierst du einfach 6, 7, 8 Gegentore von Weißenfels. Und was gibt's Dümmeres als Außenseiter, wenn du zum Beispiel auswärts spielst oder dann irgendwie doch Weißenfels im Grunde die favorisierte Mannschaft ist. Was ist schlimmer, als Außenseiter 6 Gegenkontertore zu kassieren? So, und gleichzeitig beherrscht keine andere Mannschaft es so gut wie Weißenfels, sich im Grunde in deine Verteidigung hineinzulegen und hineinzulagern und den Slot zu verdichten. Und das ist auch der Grund, warum sie so oft imstande sind, am Ende eines Spiels nochmal aus diesen Situationen, wo der Ball so ein bisschen außer Kontrolle ist, wo er einfach mal in den Slot geschickt wird. Und dann steht da halt ein Weißenfelser, der natürlich dann, das haben sie natürlich auch nochmal, diese überragende Technik, also so einen Ball, der mal verspringt, den einfach nur so elegant in Winkel reinzulenken, das können nicht viele und das können bei denen im Grunde 90% des Kaders. Ne? Bei anderen sind das im Grunde so die 3 Knipser, die haben auch diese Fähigkeit. Bei Weißenfelser sind es praktisch alle Spieler. Und wenn du dann im Grunde dieses Selbstbewusstsein hast, dich da reinzulegen und zu wissen, ich habe immer einen Spieler, der im Grunde so eine Art Schalthebel am Flügel ist, ich habe immer diesen einen Spieler, der am langen Pfosten steht, das heißt, ich kann immer diesen ganz flachen, schnellen Pass rüber zu, ich glaube, dieses Jahr war es relativ oft Hyronen, der dort stand, einmal Cross spielen und der muss im Grunde ihn nur noch reinlegen, das war im Grunde, ich glaube, im letzten Spiel war das gegen Weißenfels 2-mal der Fall. Aber selbst wenn sie den zumachen, diesen Querpass, dann hast du halt immer noch einen Spieler, der einfach im Slot steht. Das gönnt sich ja keine andere Mannschaft, weil wenn sie es tun, dann kontert dich halt Weißenfels aus. Und das ist dann gerade in so Crunch-Time-Situationen unfassbar hilfreich. Und das, glaube ich, macht Weißenfels halt auch über Jahre hinweg zu dieser enorm starken Mannschaft, gerade wenn es um Titelspiele geht oder um Spiele, wo irgendwas entschieden werden muss.
Ja, also ich finde krass, dass Weißenfels das schon wieder geholt hat. Ich finde auch super krass, dass die Saison wieder das Double geholt haben. Und ich muss mal so zu so einer kleinen Weißenfels-Huldigung hier ansetzen. Die Jungs und Mädels kriegen von uns ja auch hin und wieder mal ihr Fett weg. Gerade eben eine kleine Spitze wegen Zuschauerzahlen, zähle ich da mal mit rein. Aber was die sportlich für einen Job machen, ist wirklich, wirklich enorm krass. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht so sehr respektiert wird, wie es eigentlich respektiert werden sollte. Ich sage auch gleich warum. Da spielen für mich mehrere Aspekte rein. Zum einen diese Geschichte, die hatten ja wieder einen relativ großen Kaderumbruch, also ihre komplette Legionärsfraktion ist ja weg. Und mit Januszewskis und Hytinen haben sie es ja wieder geschafft, 2 mit der besten Spieler aus der ganzen Liga an Land zu ziehen. Und dann ja auch nicht einfach so, ich hole einen Finn und seinen besten Kumpel, sondern die kamen ja auch aus ganz verschiedenen Ecken. Also ein Lette und ein Finne ist jetzt ja auch nicht so gewöhnliches Scouting. Gerade wenn du das dann vergleichst mit auch anderen Vereinen, die wir in der Liga haben, ne? Weil das jemand, früher war es ja immer so, gut, Weißenfels ist halt krass und hat noch 2 Finnen, dann gewinnen sie halt. 2 Finnen haben ja mittlerweile 9 von 12 Teams in der Liga oder sowas, ne? Oder 2, lass es Tschechen sein, mir auch egal. Aber auf jeden Fall 2-mal ausländische Verstärkung. Und sie haben ja gar nicht so super viele von den Spielern. Aber sie haben einfach die besten. Also, wer war diese Saison noch super, super stark aus der Legionärsfraktion? Olli Wiegmann, gut, ja, der war ja nur halbe Saison da und da haben wir schon gesagt, klar, krasser Spieler, aber so gut wie die letzten Male war der, also wie letztes Mal, als er da war, war er eigentlich nicht.
Das hat nicht funktioniert.
Genau, und dann gab es halt noch Penzikala aus Holzbüttgen, den ich auch sehr, sehr stark fand. Aber davon abgesehen verpflichten ja ganz, ganz viele Vereine Legionäre und du denkst dann so, ja, schon irgendwie ein guter Spieler, aber so richtig Tiefgang hat die Verpflichtung jetzt wahrscheinlich nicht. Und wenn man nochmal so 5, 6 Jahre zurückblickt, da war es ja noch ganz viel wilder. Also da haben ja Vereine einfach irgendwelche Leute verpflichtet, die hatten dann einen finnischen Pass, aber sind in der Drittelpause rauchen gegangen und solche Dinge. Das gab es bei Weißenfels ja nie. Und sie haben es jetzt wieder hinbekommen mit Hütten und Januszewskis, ne, die halt man vorher nicht kannte. Von daher, die Verbindung, die die haben oder das Scouting oder wie auch immer man es nennen will, ist halt einfach eine ganze Klasse besser, als alle anderen Vereine in der Liga das haben. Und was mir immer zu kurz kommt, ist, Weißenfels hat jetzt seit den 2 ausgefallenen Corona-Saisons, hatten wir, also ist jetzt quasi die 5. Saison seitdem, Weißenfels hat seitdem 4 von den 5 Pokalen geholt, einmal war Chemnitz dran, und 4 von den 5 Meistertiteln. Ich glaube, direkt die erste Saison nach Corona hat Holzbüttgen den Titel geholt. Das sind halt 80% aller verfügbaren Titel. Und Weißenfels gewinnt viel mehr, als sie aus meiner Sicht eigentlich sollten. Und ich meine das quasi rechnerisch. Also sie sind aus meiner Sicht nicht in dieser Zeit, sie waren schon häufig Favorit, aber sie waren eben nicht 80% Favorit. Sondern es gab immer wieder eine Serie, wie jetzt zum Beispiel gegen Hamburg oder wie diese Serie, die sie gegen Leipzig gedreht haben vor 2 Jahren, wo sie im Finale schon 2-0 zurücklagen oder die Serie gegen Hamburg davor, die auch bis Spiel 5 ging oder diese Saison, die Serie über 3 Spiele gegen Holzbüttgen, die glaube ich auch 2-mal in Verlängerung ging oder mit 1 Tor Unterschied entschieden wurde oder sowas. Plus die ganzen Pokalspiele, wo du dir ja keinen einzigen Ausrutscher leisten kannst, egal in welcher Runde, klar, da hast du auch mal einen Zweitligisten dabei, das ist dann Kanonenfutter. Aber spätestens ab Final Four hast du ja nur hochkarätige Gegner. Sie gewinnen halt viel, viel mehr, als es aus meiner Sicht rechnerisch erklärbar ist. Also sie müssten, wenn man die Kaderstärken sich anguckt, sie sind jetzt ja auch in der Finalserie gegen, also meinetwegen waren sie gegen Hamburg Favorit, aber sie waren halt irgendwie, lass es 60-40 Favorit gewesen sein. Oder jetzt gegen Leipzig. Meinetwegen auch 70-30 oder sowas. Aber sie sind halt nicht 80-20 Favorit im Vergleich auf alle anderen Teams der Liga. Also wie sie das hinbekommen, immer wieder die entscheidenden Spiele zu gewinnen und in entscheidenden Situationen einfach da zu sein und mittlerweile ja auch über eine ganze Generation hinweg, finde ich unfassbar beeindruckend. Und aus meiner Sicht waren eigentlich die letzten 2 Jahre die beiden Jahre, in der die Liga Weißenfels hätte schlagen müssen. Weil die ja so einen riesigen Umbruch hatten, über den man eigentlich gar nicht so richtig redet, weil der halt nicht so als Umbruch wahrgenommen wurde, weil sie trotzdem so viele Titel geholt haben. Aber sie hatten ja vor der letzten Saison, also 2024, hat ja Ilkka Kittilä aufgehört, langjähriger Erfolgstrainer bei Weißenfels und ist von Marco Ollenqvist, seinem bisherigen Co-Trainer, abgelöst worden. Und sie hatten parallel dazu ja einen riesigen Kaderumbruch. Davor hatten sie, glaube ich, ein paar Jahre lang einen stabilen Kader. Die sind alle weg, alle Legionäre weg, haben zum ersten Mal mit irgendwie Letten gearbeitet und sowas. Haben dann ja auch gemerkt im Winter, oh, es läuft nicht so ganz, haben noch mal, ja, genau, stimmt. Haben dann ja auch im Winter, glaube ich, nochmal so ein bisschen gemerkt, oh, so ganz läuft es nicht, wir müssen hier nochmal so ein bisschen Kurskorrektur machen, Jonas Hoffmann nochmal zurückgeholt und sowas. Aber in der Saison war Weißenfels ja total schlagbar. Also wir sind als Aufsteiger mit Schenefeld nach Weißenfels gefahren, haben gewonnen. So, das gab's halt vorher einfach nicht. Aber sie haben halt immer nur dann verloren, wenn es für sie, ich sage jetzt mal so ein bisschen irrelevant war. Also ob sie das Spiel da gegen uns verloren haben oder nicht, für uns war das eine geile Erinnerung, aber im Endeffekt war es halt völlig egal für die restliche Saison von Weißenfels. Und sobald es dann hart auf hart ging, waren sie halt wieder da. Und diese Saison hatten sie ja fast einen noch größeren Umbruch. Also dann hat ja sogar Marco Ollenqvist aufgehört. Bis zuletzt haben sie keinen Coach gefunden. Dann war es so ein bisschen, ja gut, Sascha Hertha hat gerade aufgehört, der kann an der Bande ein bisschen was machen. Tim Böttcher, der hat schon so viel gesehen im Floorball, der spielt vielleicht nicht mehr so super lang, der kann hier auch nochmal ein bisschen Co-Trainer, also ein bisschen Spielertrainer machen, das passt schon, wir kriegen das alles irgendwie hin. Also eigentlich schlechtestmögliche Voraussetzungen. Gleichzeitig dann viele super verdiente deutsche Spieler in den letzten Jahren aufgehört. Wieder die komplette Legionärsfraktion aufgekauft und diesmal auch komplett, weil alle, die letzte Saison noch da waren, sind ja wirklich alle weg. Also auch Stefan Kostron oder sowas, der auch ein paar Jahre lang da war und so ein bisschen so die tschechische Fahne hochgehalten hat, weg. Wieder neue Legionäre geholt und wieder den Titel geholt. Und nebenbei halt schon geschafft, so ein bisschen die nächste Generation aufzubauen. Also zum Beispiel Florian Böttcher hat natürlich vor 2-3 Jahren schon mitgespielt, aber hatte eine ganz, ganz, ganz andere Rolle, als er jetzt dieses Jahr hat. Oder zum Beispiel Niklas Blanke hat auch vor 2 oder 3 Jahren seinen ersten Titel geholt, ist mittlerweile halt Kapitän und Center in der ersten Linie. Also wie sie das so hinbekommen haben, Titel zu holen und den Generationenumbruch hinzubekommen, das finde ich schon krass. Und ich glaube, es wird eher schwieriger in den nächsten Jahren, den nochmal einen Titel abzunehmen. Also gerade jetzt ist aus meiner Sicht so ein bisschen die Phase, jetzt haben sie mit Tommy Ross, das ist wieder ein Coach. Jetzt geht's eigentlich so ein bisschen in stabilere Fahrwasser. Und ich glaube, die Liga kann sich eigentlich im Nachhinein so ein bisschen in den Arsch beißen. Weil wenn du irgendwie Weißenfels schlagen wolltest, dann waren die letzten 2 Jahre deine beste Gelegenheit. Und ich glaube, die nächsten Jahre wird's schwieriger.
Kann ich widersprechen.
Sehr schön. Dann haben wir das. Genug Gelobhudelei in Richtung Weißenfels. Ich habe noch eine letzte Sache, die ich ganz spannend fand. Und zwar habe ich, glaube ich, mit Arian Trütschler war's, ein bisschen drüber gesprochen, so Best-of-3-Serien, Best-of-5-Serien und so weiter und so fort. Und wir waren beide der Meinung, Best-of-5-Serien sind super, super cool. Also sind halt mega, mega spannend einfach für alle Beteiligten. Sind aber auch eine krasse Belastung, muss man sagen. Ne? Also wenn du quasi die Playoffs durchziehst mit allen Spielen, die du spielen kannst, dann spielst du halt nochmal 13 Spiele. Also 3 Spiele, Viertelfinale, 5 Spiele Halbfinale, 5 Spiele Finale. Und die reguläre Saison sind normalerweise 22 Spiele. Also nochmal mehr als 50% oben drauf packen, ist schon krass. Und fast 60%, glaube ich sogar. Und die Strapazen sind natürlich auch, also die Spieler sind einfach am Ende von so einer Saison ziemlich auf. Und du hast dann ja auch automatisch ganz häufig Doppelspiele. Das geht halt schon so ein bisschen an die Substanz, sag ich jetzt mal. Und ich habe dann einfach mal geguckt, macht es eigentlich einen großen Unterschied, ob wir Best of Three oder Best of Five spielen? Und die Antwort ist witzigerweise nein. Also ich bin wirklich jede einzelne Serie durchgegangen, die wir in Floorball Deutschland gespielt haben, seit wir Best of Five eingeführt haben. Und es gibt nur eine einzige Serie, bei der das Ergebnis ein anderes war, weil die Serie Best of Five war. Ne, also es ist ja egal, so zum Beispiel jetzt die Serie Weißenfels gegen ETV. Da hat Weißenfels beide Heimspiele gewonnen, dann stand es 2-0, beim Best of Three wäre die Serie vorbei gewesen. Dann ist die Serie nach Hamburg gegangen, dann war es 2-2, dann war es Entscheidungsspiel, bla 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 bla. Von daher, es war am Ende quasi der gleiche Sieger bei Best of Five, als wenn wir einfach eine Best of Three-Serie gespielt hätten.
Oder vereinfacht gesagt, wenn du 2-0 oder 2-1 geführt hast, hast du auch die Serie gewonnen.
Korrekt, danke. Und es gab tatsächlich nur eine Serie jemals in Floorball Deutschland, bei der das nicht der Fall war. Und das war eben diese Serie vorletztes Jahr Finale. Letztes Jahr war es, glaube ich, oder? Ist auch egal. Auf jeden Fall die Serie, wo Leipzig 2-0 geführt hat nach Spielen und dann Weißenfels tatsächlich noch die Serie gedreht hat und die letzten drei Spiele am Stück gewonnen hat. Ansonsten hätte man alles Best of Three machen können. Deshalb hatte ich tatsächlich so ein bisschen die Überlegung, ich bin großer Fan von Best of Five. Ich finde, man sollte Best of Seven spielen, wenn das irgendwie logistisch möglich ist, wie es in der NHL und in der NBA ist. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Und deshalb hat sich bei mir so ein bisschen der Gedanke verfestigt, ach komm, wenn das scheinbar eh keinen großen Unterschied macht, dann können wir einfach wieder Best of Three machen. Dann ist die Saison früher durch und die Strapazen sind nicht ganz so hoch. Und die Spiele sind auch wieder ein bisschen mehr wert.
Ja, ich hatte ein bisschen dieser Gedanke, der sich jedes Mal wiederholt nach jeder Saison, ist die Saison eigentlich in Deutschland zu lang, ne? Weil du hast diesen Kalender vor dir, wo alle anderen schon ihre Titel gefeiert haben und du hast noch irgendwie zwei Wochenenden und müsste man dann irgendwie nicht hinterfragen, dass man sie kürzt. Und wenn man sie kürzt, wo kürzt man sie? Na, wahrscheinlich nur in der Länge der Serien. Ich muss sagen, ich war nie ein großer Freund langer Playoff-Serien. Ich weiß, da gehöre ich zu einer Minderheit bei allen Spielern, die so eine Strecke hinter sich haben wie ich. Lag aber an anderen Gründen. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Ich will wissen, wie es ausgeht. Ich füge noch eine Trivia-Geschichte hinzu. Wir haben ja ab und zu so Sticheleien Richtung Rennsteig. Und Rennsteig hat ja dieses Jahr tatsächlich die zweite Bundesliga auf dem letzten Platz abgeschlossen. Und ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass Rennsteig absteigt oder wie da irgendwie so das Hoch und Runter ist. Ich glaube, dieser Prozess funktioniert nicht. Aber ich wollte mal gucken, ob es dazu ein Statement gab, so auf der Website von denen. Tilman, kannst du dich noch an diese 1-Million-Pixel-Page oder 1-Million-Dollar-Page erinnern, die es irgendwie so vor 25 oder 30 Jahren mal im Internet gab? Also da gab es so einen Typen, der hat gesagt, ich habe eine Website gebaut und ich verkaufe jeden Pixel für einen Dollar. Und es war super erfolgreich. Er hat tatsächlich alle Pixel verkauft, hat 1 Million Dollar eingenommen. Also Coca-Cola hat dann irgendwie so 10 mal 10, also so 100 Pixel bei ihm gekauft auf der Website. Das war halt so ein virales Ding, ne? Das wurde damals per Mail hin und her geschickt. So, hast du gesehen, guck mal, der ist schon voll und jetzt ist noch Siemens dabei und so weiter und so fort. Also war so ein, aber es sah natürlich unfassbar scheiße aus, weil jeder Pixel irgendwie ganz anders war und so sowas. Und ich wusste nicht, die 1-Million-Dollar-Page gibt's noch und so weiter, ist die offizielle Website aus Rennsteig. Also wenn du die Seite aufmachst, da sind alle diese Sponsoren-Banner, aus denen besteht im Grunde, man kann sagen, so die Seite und so der Feed, wo so der News-Feed, das ist einfach leer, das ist einfach gar nichts. Also wir bleiben bei unseren Sticheleien Richtung Rennsteig, schreibt das mal auf die Website rein. Ich habe geguckt, auf Instagram steht irgendwie vielen Dank an unsere Fans, ohne euch hätten wir diese ganz tollen Spiele und Siege nicht einsammeln können, im übertragenen Sinne, hat nicht so ganz zur Tabellenposition Ende gepasst. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Rennsteig noch dabei. Hat so ein bisschen ähnliches Schicksal erlitten, glaube ich, wie Potsdam, nur mit einem etwas langerem Verfahren. Aber vielleicht haben sie noch einen Plan B. Warum wir immer über Rennsteig gesprochen haben, es gab immer die Geschichte, dass so viele ausländische, insbesondere tschechische Spieler reingeholt wurden. Sehr oft tatsächlich aus sehr hohen Ligen und trotzdem hat es nie funktioniert. Und der Verein hat irgendwie den Aufstieg in die erste geschafft. Also, naja, vielleicht gibt es da noch ein Revival. Gut. Tiller, ich glaube, du hast noch ein Thema. Das heißt Silly Season. Und danach schließe ich das Ganze noch mit so einem kurzen Event-Thema vom Verband ab und dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Also habt noch ein bisschen Sauerstoff. Wir kommen langsam auf die Zielgerade.
Genau. Dann vorletztes Thema für heute. Und zwar habe ich mich letztens mal wieder aufgeregt, dass es keine Silly Season Artikel mehr gibt. Früher hatte ja das Floorboy Mac gemacht. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die du mal aus dem Boden gestampft hast, Jan.
Ja, Mann.
Und irgendwie gab es das in den letzten Jahren nicht mehr. Und man schnackt ja immer mit so Leuten, Floorboy Cosmos, und dann ist es immer so, ja, wir haben gehört, der wechselt dahin und dies und das und hm. Und wenn man sich da dann dafür interessiert, muss man irgendwie 12 oder 14 Vereine oder wie viel auch immer auf Instagram abonnieren und gucken, haben die jetzt was rausgehauen? Gibt's da irgendwelche Done Deals oder wie, was ist da gerade passiert? Und ähnlich wie dieser Podcast, der ja aus einer Diskussion entstanden ist, wo wir beide gesagt haben, Alter, komm, wir machen es einfach selber. Es muss ja irgendwie einen Flowboy-Podcast geben. Habe ich dann auch gedacht, Alter, ich mach's einfach selber. Ich mach Silly Season-Artikel. Und jetzt habe ich letzte Woche einmal die ganzen Vereine eingeschrieben in der ersten Liga. Natürlich sowohl Damen als auch Herren. Und einmal gefragt, wie sieht's bei euch eigentlich aus? Wer sind eure Abgänge? Wer sind eure Zugänge? Wie sieht's auf der Coach-Position aus? Und hab das alles mal zusammengetragen. Da waren zum Beispiel auch die Antworten sehr, sehr interessant und vielfältig. Also auch da wird, glaube ich, sehr unterschiedlich gearbeitet bei Vereinen. Also bei einigen wird scheinbar gar nicht geantwortet, weil die Instagram-Message einfach nicht gecheckt ist und eine Woche später noch ungeöffnet ist. Da kann ich da irgendwie auch nichts machen. Aber es gab auch einige, die haben dann so geantwortet, so, ja, wir sind da noch dran gerade und wir sind in Gesprächen, aber wir können noch nichts Konkretes zu vermelden. Und von Weißenfels zum Beispiel habe ich einfach quasi eine Einkaufsliste bekommen. Also so einen Tag später so eine Liste. Ja klar, cool, dass ihr das macht. Hier sind unsere Zugänge. Bam, 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 bam. Hier sind unsere Abgänge. Bam, 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 bam. Bei den Damen sieht's so aus. Unsere Transferplanung ist abgeschlossen. Also das war auch so ein Ding. Okay, die haben scheinbar nicht erst irgendwie Anfang Mai mit der Transferplanung angefangen, sondern die sind da scheinbar schon ein bisschen länger dran. Und bei anderen Vereinen dauert das scheinbar ein bisschen länger. Die sind dann eben nicht so erfahren auf dem Transfermarkt scheinbar. Naja. Auf jeden Fall haben wir einfach einmal alles zusammengetragen. Und es gibt Silly Season Artikel für die Damen und für die Herren. Und die könnt ihr euch angucken. Jan, du warst fürs Hochladen zuständig. Wo hast du sie hin?
Ja, und zwar findet ihr sie auf der Seite hawkeyepod.de. Ich erkläre gleich warum. /silly26 Herren bzw. silly26 Damen. Also nochmal hawkeyepod.de/silly26 Herren oder Damen. Wir packen sie auch nochmal in die Bio unserer Instagram-Seite. Also da könnt ihr euch auch durchklicken. Und vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was wir uns nämlich vorgenommen haben. Ihr wisst, es gibt von uns noch einen anderen Podcast, der heißt Hawkeye und der beschäftigt sich nicht nur mit Floorball, sondern mit anderen Sportarten. Alles, was dahinter ist, Sport, Politik, Business, alles, was irgendwie den Sport bewegt. Und was wir uns jetzt vorgenommen haben, ist, damit wir das alles ein bisschen besser und ein bisschen hochwertiger machen können, wir haben im Grunde Hawkeye jetzt als so eine Art Medienmarke, die so eine Art Basisfundament stellt und da drauf entstehen jetzt diese ganzen Projekte. Also da findet man Konterpass, da findet man auch den Hawkeye-Podcast, vielleicht in Zukunft nochmal was anderes. Und wenn ihr uns auf einen Kaffee einlädt und uns im Grunde unterstützen wollt mit eurem monatlichen kleinen Pipi-Beitrag, der uns aber sehr, sehr viel hilft, dann könnt ihr es direkt über hawkeyepod.de machen. Das würde uns natürlich sehr helfen und dort findet ihr dann letztendlich auch die Silly Season-Artikel, die aber wenn möglich bitte über diesen direkten Link ansteuern.
Die sind übrigens jetzt online. Also ihr müsst nicht irgendwie warten oder sowas
jetzt,
in der Richtung. Wenn
jetzt,
die Folge rausgeht,
gestern, jetzt,
sind sie online.
Jetzt. Online. Jetzt. Klicken. Jetzt. Gut. Fein. Okay, dann schließe ich noch mit einer Sache ab, die uns Frederik Dilger geschickt hat und die tatsächlich ziemlich cool ist für den deutschen Floorballsport. Eigentlich gehört sie schon irgendwie ein bisschen früher, hätten wir das aufbauen können, aber wir machen da vielleicht einen Deep Dive das nächste Mal, wenn wir so ein bisschen mehr Erfahrung auch gesammelt haben, wie das Ganze fortgeschritten ist. Und zwar wird Floorball Demonstrationssportart bei den diesjährigen Die Finals, also über diesen Namen Die Finals kann man mit Sicherheit lange streiten, aber es ist im Grunde so eine Multisportveranstaltung, wo verschiedene Sportarten, die sonst es etwas schwerer haben, sich ihre Plattform selbst aufzubauen, um die Öffentlichkeit anzusprechen, dann machen die das im Grunde auf einmal in einem Event gemeinsam und dadurch ist halt die Aufmerksamkeit nochmal viel, viel größer und Floorball ist dieses Jahr tatsächlich dabei. Die finden vom 25. bis 26.07. in Hannover statt. Also wenn ihr euch das live anschauen könnt, könnt ihr das so tun. Oder ihr seid besonders anspruchsvoll und wollt wirklich mitmachen. Weil dann habt ihr die Möglichkeit, im Grunde über die Street Floorball Championships, also es sind dann so 4 Events, die deutschlandweit stattfinden, da kann man sich mit seiner Truppe anmelden, kann man dort im Grunde Street Floorball spielen und über diese Street Floorball Qualifikationsevents, könnte man sagen, kann man sich dann auch für dieses Finalturnier qualifizieren. Und nicht nur das, diejenigen, die die Finals gewinnen, die qualifizieren sich wiederum für die nächste 3-gegen-3 WM. So habe ich es zumindest verstanden. Nicht, dass ich etwas durcheinander bringe, aber wenn ich das tue, schaut einfach lieber selber nach. Entweder bei www.thefinals.de, also erstes Wort auf Deutsch, zweites auf Englisch, ouch, oder direkt über die Street Floorball Tour, und das ist street.floorball.de. Dann solltet ihr euch dort relativ schnell orientiert haben. So, jetzt bin ich durch.
Gut, dann haben wir's. Folge ist im Kasten. In den nächsten Monaten ist ja wieder so ein bisschen Sommerloch. Deshalb in unserer Juli- und August-Folge werden wir sicherlich so ein bisschen über so ein bisschen aktuelle Entwicklungen werden wir begleiten, aber da ist ja normalerweise immer nicht so wahnsinnig viel. Den einen oder anderen Transfer gibt's immer. Vielleicht meldet sich irgendein Verein vom Spielbetrieb ab. Wir schauen mal, was so kommt. Davon abgesehen werden wir wahrscheinlich mal das ein oder andere Evergreen-Thema auspacken. Falls ihr da irgendwelche Ideen habt oder Anregungen oder Wünsche oder sowas, dann schreibt uns gerne entweder über Instagram oder über mail@konterpass.de. Und ansonsten sehen wir uns wieder, beziehungsweise hören uns wieder, weil sehen tun wir uns ja irgendwie nicht, am 3.7. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.